Das ist etwas, was ich mit meinem Leben, mit meinem Predigen wirklich auch den Menschen vermitteln möchte. Und zwar nicht nur verbal, sondern auch durch meine Geschichten, die ich selber auch erlebe. Glaub nicht, dass du ein Mitarbeiter bist. Wir sind Söhne und Töchter. Und Söhne und Töchter behandelt ein Vater völlig anders als ein Mitarbeiter.
Willkommen zu Idealisten, dem Interview-Podcast der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA. Ich bin Daniel Höhli und in der heutigen Folge spreche ich mit Sibylle Beck. Was viele wissen, Sibylle Beck ist leitende Pastorin der ICF Karlsruhe, gemeinsam mit ihrem Mann Steffen. Was vielleicht nur wenige wissen, Sibylle Beck ist leidenschaftliche Pferdeliebhaberin und besitzt sogar ein eigenes Pferd. Falls ihr euch nach der ersten Minute fragt, ob ihr hier aus Versehen in einem Pferdepodcast gelandet seid, kann ich euch beruhigen. Die Pointe folgt auf dem Fuße oder sollte ich sagen auf der Hufe. Ihr dürft gespannt sein. Im Podcast verrät sie uns, was Gott mit ihrem Pferd, ihrer Esszimmereinrichtung und einem kleinen Schlössle zeigen will. Und damit beantwortet sie mir ganz nebenbei ein paar Fragen, die ich mir selbst gerade stelle. Wie praktisch. Wir sprechen aber auch über Todessehnsucht, Dämonen und Kinderlosigkeit. Aber Sibylle schafft es, liebevoll und mit Leichtigkeit über all das zu sprechen, dass dir das Zuhören gar nicht schwerfallen sollte. Als sie dann über Ehe spricht und darüber, warum ihr ein authentisches Leben und Gottesfurcht so wichtig sind, fühlt es sich für mich fast wie eine Predigt an. Und da merkt man auch ihre Leidenschaft für Gemeinde, worüber wir natürlich auch sprechen. Sie erklärt das Microchurch-Konzept der ICF, was sie und ihr Mann sich für Kirchen im Allgemeinen und Freikirchen im Speziellen wünschen und wie sie als Ehepaar Beruf, Berufung und Privates unter einen Hut bekommen. Los geht's! Ich habe auf Aufnahme gedrückt und ich sitze hier gegenüber von Sibylle Beck und habe eine Frage an dich. Und zwar dachte ich mir so, hey, lass uns doch zum Einstieg mal über Pferde reden.
Oh, ein schönes Thema.
Was steckt hinter deiner Faszination für Pferde?
Also ich muss sagen, ich habe schon als Kind oder Teenager habe ich Pferde geliebt. Komme aber aus einem Elternhaus, wo wir jetzt nicht das Geld hatten, ein Pferd zu haben. Aber bei uns im Ort, ich komme aus einem kleinen Ort und da gab es am Rande, gab es immer so ein Haflinger Pferd, also so eine Ponygröße. Und da habe ich mich dann immer nach der Schule hinbegeben. Meine Mutter wollte das nicht. Die hat gearbeitet und hat gesagt, wir müssen Hausaufgaben machen. Und meine Schwester und ich, wir sind einfach immer abgehauen und sind zu dem Pferd und haben das dort gestreichelt. Und wir haben es einfach geliebt, dort zu sein. So hat es eigentlich angefangen mit den Pferden. Aber dann war jahrelang, konnte ich nichts. Ich durfte mal so ab und zu mal reiten irgendwo. Aber jetzt dann auch als Pastorin war ja nie denkbar ein Pferd. Also so hatte ich mir nie gedacht, dass mein Pferd mal bei mir irgendwas real werden würde. Und dann hat es tatsächlich, also ich weiß nicht, das ist eine längere Geschichte, ob ich dich damit hineinnehmen soll in die Story eines Pferdes in meinem Leben.
Wir haben Zeit. Also ich finde es ja genau, das ist ja das Ungewöhnliche. Ja? So eine Pastorin, wie du selber sagst, und dann so Pferd, eigentlich ist er dafür jetzt, ne? Und doch habe ich den Eindruck, steckt da ja eine ganze Menge dahinter. Also dir bedeutet das ja auch anscheinend sehr viel.
Ja, heutzutage, also wenn ich so im Rückblick jetzt als Pastorin sehe, ist das meine Lebensrettung, um ganz ehrlich zu sein, dieses Pferd zu haben, weil es mir einen Ausgleich gibt wie nichts sonst. Das heißt, wenn ich in den Stall komme, wenn ich bei meinem Pferd bin, dann ist es wie wirklich in einer anderen Welt. Ich hatte gestern einen Reitkurs oder übers Wochenende und nachdem ich vom Pferd gestiegen bin, dachte ich, was für ein Tag ist heute? Was muss ich noch? Und ich musste abends noch in den Gottesdienst. Und ich habe das wie komplett vergessen. Und dann dachte ich nochmal, ist mir so klar geworden. Ja, das ist es für mich tatsächlich auch. Ich kann total abschalten von meinem, doch würde ich mal sagen, auch stressigen Alltag. Bin da in einer vollkommen anderen Welt, fokussiert auf das Reiten, auf mein Pferd, auf die Beziehung zu dem. Und das ist einfach gewaltig. Also das ist Überleben, würde ich mal heute sagen, dass ich das habe.
Wie kam es dazu?
Ja, also da denke ich immer wieder, Gott ist so gut. Ich hätte mir noch nicht mal getraut, ganz ehrlich zu beten, dass ich ein Pferd mal bekomme. Also ich bin so aufgewachsen, auch man ist bescheiden und Pferde haben reiche Leute und Pastoren haben schon mal gar keine Pferde, weil die haben ja gar keine Zeit für sowas, die müssen sich ja nur um die Menschen kümmern. Und ich habe aber durch dieses Pferd gemerkt, wie liebevoll Gott ist. Und heute würde ich sagen, jedes Mal, wenn ich mein Pferd anschaue, habe ich das Gefühl, dass ich in Gottes liebevolle Augen schaue. So crazy das anhört sich, aber der Geigenbauer, der
Martin Schleske,
der kann mich so verstehen. Der hat übrigens über das, dass ich das meiner Predigt erwähnt habe, hat der angefangen wieder zu reiten, weil er gesagt hat, ich habe da gemerkt, da ist eine Liebe da und deswegen reite ich. Seither sind wir in Kontakt, wir schreiben uns immer wieder, hat uns mich auch schon besucht, hat Zeit haben wir im Stall bei meinem Pferd verbracht und es war so herrlich. Mit ihm kann ich mich auf dieser Ebene total austauschen. Er versteht mich und ich ihn total, was wir auch mit Gott und den Pferden oder den Tieren da einfach auch erleben. Ja, aber wie es dazu kam, das ist eine ganz, wirklich eine ganz besondere Geschichte. Und zwar, das möchte ich einfach so beginnen, wie es tatsächlich begonnen hat. Ich hatte den Eindruck, in einem Urlaub, wo wir waren, ich glaube, das war 2014, ich war mit meinem Mann in Italien im Urlaub. Und ich hatte den Eindruck, ich soll einen Tag oder wir sollen einen Tag früher vom Urlaub nach Hause fahren und zum Geburtstag zu meinem Schwiegervater gehen. Und ganz ehrlich, da gehe ich nicht. Also ich hatte das immer so, wenn wir im Urlaub waren, waren wir im Urlaub, okay, da fahren wir nicht vorbei, weil da war immer auch anstrengend.
Das heißt, dieser Eindruck hat das nicht gerade Freude in dem Moment ausgelöst.
Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Und ich dachte, wie komme ich auf die Idee, einen Tag früher vom Urlaub dahin gehen zu sollen? Und es hat mich aber nicht losgelassen. Manchmal weiß man ja nicht, ist das jetzt wirklich von Gott oder nicht? Aber irgendwas hat mich nicht losgelassen. Ich habe zu meinem Mann gesagt, wir müssen heimfahren. Wir gehen deinen Vater dieses Jahr beim Geburtstag besuchen. War auch kein besonderer Geburtstag. Wir überraschen ihn einfach. Und das haben wir dann auch getan. Wir waren da und er hat sich auch gefreut. Wow, ihr kommt vorbei. Also gar nichts Großartiges. Und da wir dann einen Tag noch länger Urlaub hatten, haben wir gesagt, ah komm, wir bleiben in unserer Heimat. Wir kommen beide aus dem Ort Dettingen-Erms.
Wo ist das?
Das ist bei Bad Urach, Kreis Reutlingen, also Großraum Stuttgart. Vielleicht
Im Badener Raum, ja, für mich.
Württemberg.
Jetzt habe ich mich aber.
Genau, das ist dann schon Württemberg. Aber wir haben ja Baden-Württemberg.
Okay. Ich dachte, du kommst aus Baden.
Nee.
Dann ist es ja okay. Ja,
also ich komme aus dem tiefsten schwäbischen Ort am Fuße der Schwäbischen Alb. Da kommen wir beide her, mein Mann und ich.
Okay,
wir haben uns schon früh kennengelernt, schon als Teenager. Ich war 17, er 19. Also wir sind schon, hatten letztes Jahr 30-jähriges Hochzeitsjubiläum, sind davor 6 Jahre zusammen gewesen. Also wir haben schon einiges hinter uns. Auf jeden Fall sind wir dort dann zum Geburtstag gewesen, hatten einen Tag länger Urlaub. Und mein Schwiegervater hat dann gesagt, ach, geh doch da nach Bad Urach, da sind die Fohlen von Marbach, das ist Landesgestüt, da kann man doch schön laufen. Da dachte ich, ja, ist keine schlechte Idee, Pferde liebe ich, dann ist ein bisschen Erholung, gehen wir da hin. Und das ist auch der Ort, wo ich aufs Gymnasium ging. Da dachte ich, ja, da waren wir schon Jahrzehnte nicht mehr. Da dachte ich, das lohnt sich vielleicht mal angucken. Sind wir da hingegangen und haben die Fohlen gesucht. Kein Fohlen war weit und breit. Die waren gar nicht auf der Weide irgendwie. Das ist so ein langer Weg. Also Marbach hat ganz tolle Ländereien. Sind wir da entlang gelaufen und auf einmal sehe ich so einen riesen Stall da. Da sehe ich, okay, da sind die Pferde drin. Haben wir uns gefreut, sind wir da hingelaufen. Und dann gucke ich so in die rechte Ecke und da sehe ich da einen Friesen. Wer Pferde kennt und weiß, Friesen, das sind die Schwarzen mit den langen Mähnen und die so ganz wunderbare Pferde. Und da dachte ich, wow, ist der toll. Ich wollte schon immer, also wenn ein Pferd, dachte ich immer ein Friese. Und dann schaue ich tatsächlich so Skatter links rum und dann sehe ich einen Schimmel und ich kann das nur so beschreiben. Ich habe den eine Sekunde in die Augen geschaut und ich wusste der oder keiner. Ich wusste, das ist mein Pferd oder keins. Also das war so, wie wenn man Stories hört, Liebe auf den ersten Blick.
Ja.
Genau, so war das irgendwie. Und ich dachte, das
gibt's. War dann mein Eifersinn.
Ja, du. Und dann habe ich dem gesagt, du, ich muss mal fragen, was das für ein Pferd ist. Und da lief dann tatsächlich, dass so, also polnische Arbeiter helfen da irgendwie im Stall. Und dann habe ich da einen getroffen und habe gesagt, sieh, was ist denn das für ein Pferd? Na, ja, das sind alles Pferde, die sind da hier zur Aufzucht, die sind noch so jung, die sind dreijährig, die gehören irgendwelchen Besitzern. Und ja, ja, klar, okay, gut. Und dann wusste ich ja schon mal, gut, gehören halt irgendjemand. Mhm. Und dann sind wir weggelaufen, da dachte ich, komm, Marbach hat noch ein Landesgestüt, das ist noch auf der Alp, bisschen da gehen wir auch noch hin, waren wir dort noch. Und dann sehe ich dort so einen uniformierten Mann, also das Landesgestüt, die haben dann so die Ausbilder, die haben so richtig, sind noch in Uniform mit so Käppi und so richtig Jackett und so.
Oha.
Und ich habe das sofort erkannt, okay, das ist einer von Marbach. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, und das muss ich noch sagen, und als wir weggelaufen sind von dort, kam ein riesen LKW an. Das wussten wir damals nicht, aber der Pferde transportiert. Auf jeden Fall, wir sind da hochgegangen, ich sehe den Mann da von Marbach und dann habe ich gesagt, sieh, ich habe da unten einen Schimmel gesehen und da hat es 40 Pferde und ungefähr 10 Schimmel waren dabei. Wissen Sie, wem gehört der? Und das Erstaunliche war, der grinst mich an und der wusste sofort, über welchen Schimmel ich rede. Ist mir heute noch ein Rätsel, warum, aber der ist wirklich auch der Schönste gewesen da.
Mhm.
Und der hat mir gesagt, ja, der gehört einem sehr reichen Unternehmer, der hat das hier zur Aufzucht. Und dann habe ich so aus dem Spontanen raus gesagt, meinen Sie, der verkauft den? Und mein Mann guckt mich an und sagt, was fragst du da? Und dann, ah ja, das könnte ich ja mal wissen, ob der dich verkauft. Und dann hat er gesagt, ja, weiß er nicht. Dann habe ich gesagt, würden Sie mal für mich fragen? Und dann guckt er mich so mit einem Blick an, ich weiß nicht, ob du das vorstellen kannst, so musternd. Wer sind denn Sie bitte? Also ich habe es hier immer mit den Reichen zu tun und da kommt hier ein anderes Klientel und ich habe genau diesen Blick gesehen. Und da dachte ich so, ich bin trotzdem mutig und habe gesagt, würden Sie trotzdem für mich anrufen? Ich gebe Ihnen meine Karte und dann geben Sie mir doch bitte Rückmeldung, was er gesagt hat. Mein Mann ist ja ausgeflippt. Da dachte ich, spinne, was ich da tue. Wir wollten einen Spaziergang machen und kein Pferd kaufen. Und dann hat er gesagt, ja, das macht er. Und er möchte mir aber auch noch sagen, die Pferde sind eben wegtransportiert worden an einen anderen Ort nach Ehningen zur Aufzucht. Und wenn ich heute im Rückblick das sehe, wären wir eine halbe Stunde später gewesen, hätte ich das Pferd niemals gesehen, hätte ich nicht den gefragt, ich hätte es nicht mitgekriegt. Und ich wusste jetzt, wo dieses Pferd steht. Wir sind dann dort gleich nochmal hingefahren, haben das da auch angeschaut. Und dann 14 Tage später, der hat sich natürlich nicht bei mir gemeldet, dachte ich, gut, aufgeben tust du jetzt so leicht nicht, das gehört auch zu meiner Persönlichkeit. Mein Mann dachte wirklich, ich habe ein völliger Knall. Und hab dem angerufen, hat gesagt, Sie, haben Sie sich jetzt da bei dem gemeldet? Verkauft er das? Ja, er hat angerufen, aber er verkauft es nicht. Dann habe ich gesagt, okay, gut, sollte er seine Meinung ändern, würden Sie mich dann vielleicht anrufen? Und das ist vielleicht auch so eine Eigenschaft von mir, wenn ich was im Kopf habe, dann gebe ich da nicht so schnell auf. Und wenn ich jetzt sehe, dass dieses Pferd heute in meinem Stall steht, merke ich nochmal, wie wir manchmal etwas an Durchsetzung auch brauchen und dass nicht das erste Nein bedeutet, es ist auch wirklich vorbei. Aber ich hatte etwas gespürt von einer Intensität, könnte ich ja sagen, gut, war mein eigener Wunsch, aber irgendwie dachte ich, da ist etwas, das lohnt sich, dem nachzugehen. Und das könnte ich über viele Situationen meines Lebens sagen, aber ich mache diese Story noch, ich bin fertig. Und auf jeden Fall sind wir dann, das war 2 Monate später, waren wir einen Kurzurlaub machen im Schwarzwald. Und ich habe zu meinem Mann gesagt, im Heimfahren machen wir einen kurzen Umweg über Ehningen. Also es war nicht wirklich auf der Strecke und besuchen das Pferd nochmal.
Mhm.
Was ich meinem Mann nicht gesagt habe, ist, dass ich gebetet habe, Jesus, wenn ich auf diesem dort. Enningen, wo die Pferde aufgezogen werden, da ein Jahr auf der Weide sein dürfen, ist im Nirgendwo. Es sind nur Weiden, es gibt da keine Häuser. Du triffst dort auch nicht Menschen. Aber was ich gebetet habe war, und es war unter der Woche, wenn ich hier heute den Besitzer treffe, am Nachmittag unter der Woche, dann soll das ein Zeichen sein. Mein Mann wusste das nicht. Und wir kamen dorthin, haben die Pferde dort gesehen, da war wieder so ein Arbeiter und der hat gesagt, ach, haben Sie auch ein Pferd hier? Und dann habe ich gesagt, nee, aber der eine, der Schimmel, der gefällt mir so, den hätte ich gerne. Aber der Mann verkauft ihn nicht. Er wusste aber, wem der gehört. Und dann waren wir eine Weile dort, war super Zeit und irgendwann sind wir wieder nach Hause gegangen mit unserem Hund, liefen an zwei Damen vorbei und wollten gerade in unser Auto einsteigen und ich hatte schon die Tür in der Hand, dann kommt dieser Arbeiter dort auf seinem Trecker da gefahren und sagt, übrigens, die Frauen da vorne, die da stehen, die gehören zu dem Pferd. Und da dachte ich, was? Dann habe ich zu meinem Mann gesagt, ich muss da nochmal hin. Dann hat er gesagt, was willst du da? Dann sagt, das weiß ich nicht, aber ich muss mit denen reden. Und dann war es so, ich komme da hin und sage, sind Sie Frau so und so? Dann sagt sie, nein, bin ich nicht, aber ich gehöre so da zur Familie mit dazu. Und dann sagt sie, ungelogen zu mir, und sind Sie die Frau Beck? Und übrigens, wir setzen uns dafür ein, dass Sie dieses Pferd bekommen. Ich dachte, ein Engel persönlich spricht zu mir. Also gefühlt hätte es mich fast an den Weidezaun hinter mir zurückgeschlagen. Und ich dachte, das gibt es doch jetzt gar nicht.
Wow.
Und wir haben noch am selben Tag die Nummern ausgetauscht. Ich bin dort hingefahren. Wirklich, das ist ein Riesenanwesen. Also ich bin noch nie im Leben so in so einem Haus gewesen mit solchen Leuten zusammen. Habe mir dort die Mutter von dem Pferd angeschaut und er hat gesagt, aber der Besitzer, also so ein wirklich ein reicher Unternehmer, der kann mich nicht empfangen. Er fühlt sich heute nicht so. Mhm. Aber ob ich die Villa mal sehen will. Da dachte ich, oh, in so einer Villa war ich noch nie. Hätte ich mal Interesse, da würde ich schon mal gerne reingehen.
Wenn man schon da ist.
Wenn man schon da ist. Und dann sind wir da rein. Und da dachte ich, wow. Und dann hat der uns aber so reden hören. Das ist ein über 80-jähriger Mann gewesen, der Besitzer.
Mhm.
Und der hat uns reden können. Na, kommen Sie doch mal rein. Ich möchte Sie kennenlernen. Und dann saß ich dort da so in dem Wohnzimmer. Also es war schon alles ein bisschen spooky. Und ich dachte, boah, was machen wir hier? Also es war so wie im Film. Und dann sagt er, wer sind Sie denn und was möchten Sie? Und da habe ich erzählt, wer ich bin, Pastorin. Ich bin nicht die super Reiterin, aber ich habe das Pferd gesehen. Ich habe mich so in dieses Pferd verliebt und ich würde das gerne kaufen. Wieder mein Mann, wirklich, dass sie nicht den Ellenbogen da durch die Rippen da gekriegt hat, war alles. Dann habe ich dem eine Weile von mir erzählt und einfach so mein Herz ausgeschüttet. Und der saß so im Sessel, war der schon ein bisschen krank gewesen, die Füße so hoch. Und ich gucke so hoch, während ich rede und sehe, dass dem Tränen runterlaufen und sage, Frau Beck, ich hätte es niemand verkauft. Sie sind die Einzige, dem ich dieses Pferd verkaufen werde. Jetzt gehen Sie nach Hause und überlegen Sie sich, ob Sie das nehmen wollen. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, aber für mich ist da eine Dimension aufgegangen an etwas, was ich erlebt habe, was ich noch nicht mal mir getraut hätte, wirklich zu träumen, dass Gott so Herzenswünsche einfach auch sehen würde, dass er die ernst nimmt in meinem Leben und auf so übernatürliche Art und Weise Türen öffnet, durch die ich dann einfach durchgehen konnte. Und ein halbes Jahr später oder so stand dieses Pferd dann bei mir zu Hause. Und das ist so unglaublich und so unfassbar. Und was ich daraus wirklich gelernt habe, ist, hätte ich nicht auf die Stimme des Heiligen Geistes gehört. Also ich frage mich manchmal, hätte ich es einfach ignoriert? Ich hätte heute meinen Herzenstraum, hätte ich einfach nicht. Und das macht mich irgendwie wie extrem ehrfürchtig, wie wichtig das ist, dass wir die Stimme Gottes kennen und drauf hören, auch wenn wir denken, na, wieso soll ich denn das jetzt machen? Mhm. Und möchte natürlich auch dazu sagen, meine, es bedarf schon auch etwas, die Stimme Gottes zu kennen mit der Zeit. Also ich würde auch nicht sagen, weil jeder Gedanke, der mir so als Teenager oder junger Erwachsener in den Kopf kam, hätte ich jetzt sagen können, das ist schon die Stimme Gottes, sondern wo ich aber gemerkt habe, wenn man sich länger einfach auch auf eine wirkliche Beziehung auch mit Jesus einlässt und da auch ein Stück, ja, Training würde ich mal gar nicht sagen, aber einfach offen ist, dass der Heilige Geist auch redet, habe ich schon gespürt, hier ist etwas von einem Drängen, wo ich nicht nur sagen würde, das waren jetzt meine Gedanken irgendwie. Mhm. Und das macht mich wirklich ehrfürchtig, dass ich mir noch mehr vorgenommen habe, hör bloß auf die Stimme Gottes. Und er hat nicht, wie man manchmal so aus dem Pietismus ja her vielleicht denkt, ja, und der Herr führt uns dann in ganz tiefe Täler und dann wird es immer ganz schwierig. Sondern ich kann es nur so beschreiben, ich habe so viel Liebe und so viel Güte Gottes, so viel Vaterherz. Also wir sprechen ja immer von Vaterherz. Und denken dann immer so theologisch, was wir jetzt alles zu tun haben und wo wir jetzt der Mitarbeiter im Reich Gottes sein sollen und was wir jetzt alles tun sollen. Mhm. Und auf diese Art und Weise habe ich so, also wie ich mir wirklich einen Vater, einen gütigen, großzügigen, überreichen Vater vorstellen würde, naja, der auch solche großzügigen, überreichen Geschenke macht. Und deswegen, wenn ich mein Pferd anschaue, dann spüre ich jedes Mal dieses, denke ich, Gott, danke, ich bete jeden Abend und jeden Morgen, danke Gott für deine Güte. Und ich stelle ihn unter den Schutz Gottes. Und ich bin manchmal da ein bisschen auch crazy. zu Jesus gesagt, wenn du vorher zurückkommst, noch zu Lebzeiten, wo ich lebe und das Pferd lebt, kommst dann bei mir vorbei und reitest den mal, weil ich mal das würde ich mir dann wünschen. Und das zeigt vielleicht etwas von dem, dass ich wirklich eine sehr nähe Beziehung mit Jesus einfach auch lebe und auch nicht denke, ich muss jetzt nur in Ehrfurcht auf dem Boden vor ihm liegen, sondern es so eine Herzensbeziehung einfach ist und ich sagen kann, Jesus, ich spüre deine Liebe und ich liebe dich. Und mein, wenn sich Leute gern haben, ja, dann verbringen sie Zeit. Und da dachte ich, vielleicht hat er ja dann Zeit und kann bei mir kurz vorbeikommen. Weil ich hatte mal eine Vision tatsächlich, dass wir ausgeritten sind. Ich sollte predigen über den Himmel, gibt's echt. Und in dieser Predigtvorbereitung habe ich wie so in einem Bild gesehen, dass Jesus mit mir im Himmel ausreiten geht. Hm. Und es war ein wunderschönes Bild. Er ist so rechts von mir geritten. Und ich war so links und wir sind durch so hohe Mohnfelder und einfach so galoppiert und es war so beschwingt. Wir hatten keinen Sattel und kein Zaumzeug irgendwie. An das erinnere ich mich noch. Das war ein ganz leichtes Gefühl. Und dann hatte ich eine Situation, wo ich mal bei uns im Wohnzimmer dann knien so saß vor Jesus. Ich knie immer, wenn ich bete. Das ist so meine Haltung. Das hilft mir einfach auch näher, schneller mit ihm in Kontakt zu kommen. Und dann hatte ich ihn so im Gebet gefragt, Jesus, warum hast du eigentlich das schwarze Pferd geritten und ich das weiße, weil ich ja immer einen Friesen wollte, das war da noch da davor, und ich hatte das weiße Pferd, wieso war das so oder habe ich das so gesehen? Und dann hat er etwas zu mir gesagt, also ich bin immer vorsichtig, ich habe es so gedeutet, so vernommen, und es hat mein Herz so tief berührt, er hat zu mir gesagt, weißt du, ich habe dir mein Pferd gegeben. Und ich habe ein weißes. Und in der Offenbarung habe ich das später gelesen. Und ich habe so geweint darüber, weil ich so gespürt habe, Jesus ist so nah. Also wir können uns gar nicht vorstellen, wie liebevoll, wie nah er uns einfach ist. Und es war so eine tiefe Erfahrung, so eine Begegnung. Und es war Jahre zuvor. Und dann eben diesen Schimmel, und deswegen hatte ich gebetet, Jesus, dann komm und reite auch meinen Schimmel, wenn du vorher kommst, bevor ich sterbe und der noch da ist. Also so, das ist so meine Geschichte mit den Tieren.
Wow. Ich überlege gerade, wir müssen den Podcast umbenennen. Herzlich willkommen zu Idealisten im christlichen Pferdepodcast. Im ersten christlichen Pferdepodcast Deutschlands, vielleicht auch weltweit. Und heute zu Gast Sibylle Beck und Titel Jesus der Pferdeflüsterer.
Ja, so, wer weiß.
Also krass, ja. Und ich finde das auch so faszinierend, jetzt wo du das halt erzählst, ja, denke ich so, beantwortest du für mich so gerade eine Frage, die ich selber so ein bisschen bewegt habe, zu sagen, wo tue ich etwas, auch für Gott? Also wo leiste ich etwas sozusagen? Und wo darf ich aber auch darauf vertrauen, dass Gott das führt? Mhm. Also dieses Spannungsfeld zwischen ich lehne mich zurück und lass mal Gott machen, mhm, und dem ich krempel meine Ärmel hoch und pack mit an. Mhm. Ja, und du hast ja in dieser Geschichte eigentlich, ist ja beides so eng miteinander verwoben, ja, dass man es gar nicht voneinander trennen kann.
Mhm. Und ich denke, das macht es aus, wenn man in einer Beziehung auch lebt. Wir sprechen ja immer wieder, ja auch in allen unseren christlichen Kreisen, die Beziehung zu Jesus leben. Aber manchmal habe ich den Eindruck, man versteht es eher so, ich bin da so das Dienstpersonal für Jesus und der Mitarbeiter da in seinem Reich, sagen wir auch, ist ja auch nicht verkehrt. Aber es ist so viel mehr. Und wir verpassen so viele an Dimensionen, dass wir gar nicht wahrnehmen, wie gut es Gott mit uns meint. Und das ist etwas, was ich mit meinem Leben, mit meinem Predigen wirklich auch den Menschen vermitteln möchte. Und zwar nicht nur verbal, sondern auch durch meine Geschichten, die ich selber auch erlebe. Glaub nicht, dass du ein Mitarbeiter bist. Wir sind Söhne und Töchter. Und Söhne und Töchter behandelt ein Vater völlig anders als ein Mitarbeiter. Mhm. Und ich glaube, wir trauen uns manchmal gar nicht zu denken, dass das in Ordnung wäre. Und ich ganz ehrlich, ich dachte auch, darf man das? Darf ich ein, also das kostet ja schon auch Geld. Also es ist ja nicht so, dass es jetzt auch alles umsonst ist. Mhm. Darf ich als Christ eigentlich auch Geld verwenden für ein Hobby oder für was Schönes, das nur für mich ist? Und ich kann von ganzem Herzen sagen, ja. Und wir spenden aber auch sehr viel. Und ich habe gemerkt, je mehr ich lerne, loszulassen, je mehr kriege ich. Und je mehr ich denke, ich muss festhalten. Ich bin von Natur gar nicht so der Typ, wo immer so gerne gibt. Ich bin so groß geworden, man hält seine Sachen zusammen. Und wenn du was verlierst oder kaputt machst, dann war es das halt.
So schwäbische Mentalität.
Genau,
ja.
Das kriegst du nicht nochmal. Mhm. Oder wenn die Hose kaputt ist, dann läufst halt in einer geflickten Hose rum. Aber eine neue gibt's nicht. Also so bin ich aufgewachsen. Das war nicht gerade so, dass ich gelernt hatte, man verleiht Sachen gerne. Das mache ich heute noch, muss ich mich echt überwinden. Oder dass mir so leicht fallen würde, auch Geld herzugeben, Ressourcen herzugeben. Aber je mehr ich das lerne, je mehr erlebe ich, dass Gott sich wirklich nichts schenken lässt. Wir haben immer Dinge zurückgekriegt in einem Maß, das man sich nicht vorstellen kann. Wir hatten zum Beispiel, wir haben ein Haus gekauft vor 3 oder 4 Jahren jetzt. Und es war eine Möglichkeit, das zu kaufen. Und den ersten Lohnsteuerausgleich, den man bekommt, der ist recht hoch, haben wir dann festgestellt, wenn man so ein Haus gekauft hat. Und wir hatten mit der Kirche gerade Umbaumaßnahmen hier gemacht und einen Spendenaufruf. Und da dachten wir, okay, wir müssen mit Vorbild vorangehen und haben einen ganz großen Teil von der Summe, die wir so dringend für Umbausachen oder so aber auch gebraucht hätten, haben wir einfach gespendet, weil wir gespürt haben, nein, es ist richtig, das jetzt ins Reich Gottes einfach zu geben. Aber nicht, ja, wir geben es Gott, wir geben es Jesus, wir geben es einfach dem, von dem wir auch leben. Also der auch andere Dinge in unserem Leben gibt. Und eigentlich wollten eine Esszimmereinrichtung tatsächlich. Dachte ich, boah, unser ist schon so alt, wir haben so viele Jahre Jugendarbeit gemacht. Das sah echt, die Stühle waren so, dass ich dachte, die Gäste fallen noch vom Stuhl da, wenn sie bei uns sind. Aber haben gesagt, nee, wir geben das jetzt, das ist okay. Ein Jahr später kommt eine Mitarbeiterin auf uns zu, die hat ein Möbelhaus und hat gesagt, ich habe von Gott den Eindruck, ich soll euch ein Esszimmer schenken. Ihr könnt kommen in mein Möbelhaus und ihr könnt euch aussuchen, welches ihr wollt. Egal welches, wow, das ist euers. Und ich glaube, wir haben das schönste Esszimmer, das man haben kann mit so tollen Möbeln. Also auch da etwas zu erleben, Gott fordert uns manchmal. Also das so eine Überwindung auch, dass man sagt, ja, boah, soll man das jetzt wirklich, kommen wir nicht zu kurz, wenn wir das machen und wir bräuchten es doch selber und wie geht das alles auf? Und zu erleben, dass Gott Wege und Möglichkeiten hat, die ich bisher nicht gesehen habe, um etwas zurückzugeben, schöner, als wir es wahrscheinlich uns jemals gekauft hätten, weil wir uns das so nicht geleistet hätten. Und immer wieder ist in allem, wo ich sehe oder erlebe so viel Güte Gottes, dass er, wenn wir uns wirklich drauf einlassen, auch durch die schwierigsten Zeiten, also es sind nicht nur ja die Highlights, die Vorgeschichte, dass wir das Haus kaufen konnten, war eine zutiefst für mich erschütternde. Wir waren 22 Jahre in einem Haus, haben wir gelebt, wunderschön in Miete, ein Doppelhaus, wir am Ortsrand. Wir hatten eine tolle Miete, wirklich haben fast nichts gezahlt, kein Mietaufschlag, hatten einen kleinen Garten, aber die Felder waren hinten, also uns hat nichts gefehlt. Der Vermieter war 22 Jahre eine wirkliche Herausforderung. Da haben wir gelernt, muss ich auch sagen, ein demütiges Herz zu haben und immer wieder Frieden zu suchen. Das ist ein Alkoholiker, der hat aus dem Nichts raus uns schikaniert, drangsaliert, Polizei gerufen, wenn unser Besuch schräg im Parkplatz stand. Und also wirklich, wirklich heftige Dinge. Nach uns waren Ehepaar drin, die waren ein halbes Jahr drin, sind dann zu uns gekommen nach 2, 3 Wochen. Wie haltet ihr das? Wie habt ihr das 22 Jahre mit dem ausgehalten? Und die sind mittlerweile schon lang wieder raus. Aber weil wir hatten das wie so ein Trainingsfeld auch für uns genommen. Okay, wie lebt man in Frieden mit jemand? Wir halten Frieden, wie es Jesus sagt. Auch wenn der andere keinen Frieden hält. Und wie ist trotzdem 22 Jahre lang gut gegangen da. Aber wir haben das auch gemacht, weil es einfach so schön für uns war. Es war einfach perfekt. Und dann hat er uns gekündigt auf Eigenbedarf und wir wussten, das ist eine Lüge. Also das wird er nicht so durchziehen. Wir wussten das schon. Ein Dreivierteljahr hatten wir, glaube ich, Zeit, was zu suchen. Und es war in einer Zeit, wo es kaum Immobilien gab. Und es war für uns eine Riesenkatastrophe. Wirklich für mich ist der Erdboden aufgegangen. Jesus, wo willst du jetzt, dass wir hingehen? Was ist jetzt? Wie soll das jetzt gehen? Und wir haben nichts gefunden. Wir haben um ganz Karlsruhe rumgesucht. Wir haben im Elsass geschaut, in der Pfalz. Es war nichts, was zu uns gepasst hätte, wo wir gespürt haben, das passt zu uns. Und dann, wo ich gesagt habe, jetzt gebe ich auf. Ich kann nicht mehr, ich kann kein Haus mehr angucken. Dann war es tatsächlich so. Ich habe am Sonntag habe ich gesagt, so Gott, und ich komme heute nicht in den Gottesdienst. Ich bin im Reitverein da gewesen und ich mache meinen Dienst. Wir hatten ein Herbstturnier. Ich setze mich da jetzt an die Kasse. Ich gehe nicht in den Gottesdienst. Ich bleibe da jetzt. Und dann kommt eine Frau bei mir an der Kasse vorbei, die kannte ich von früher, und sagt, Sibylle, gegenüber von uns wird eine Immobilie frei. Die ist noch nicht ausgeschrieben, müsste ich da nicht mal melden. Ich dachte, war noch ein Haus. Ja, okay, gut. Dann haben wir da einen Termin gemacht. Dann habe ich zu meinem Mann noch gesagt, vor der Haustür, wenn nicht irgendwas an diesem Haus ist, das mich in irgendeiner Form anspricht, drehen wir auf dem Absatz um auf dem Foyer und ich schaue mir nicht das Ganze an und wir gehen gleich wieder. Und das Ehepaar macht uns auf und wir stehen so im Eingangsbereich. Und dieses Haus sieht von außen ganz unscheinbar aus, aber von innen ist es einfach wunderschön. Und also das hätte man niemals von außen gedacht. Und ich gucke das an und denke ich, wow, das sieht irgendwie interessant aus. Und wir sind mit denen ins Gespräch gekommen. Die Leute konnte niemand leiden, die hatten zu keinen Leuten wirklich Kontakt. Und wir sind aber so ganz unbedarft, wir kannten die nicht auf die zu. Und dann hat es letztendlich geklappt, wir haben für einen super Preis dieses Haus bekommen. Und der Jackpot, der mir im Ganzen war, dass ich sogar an diesem Haus mein Pferd dazu nehmen konnte. Ich konnte das ans Haus dann noch stellen. Und heute ist mein Pferd da und noch 3 Einstellerpferde. Wir haben eine kleine Gruppe von 4 Pferden direkt am Haus. Okay. Und auch da wieder wirklich zu sehen, du denkst die Katastrophe und was fordert Gott jetzt von mir? Wo sollen wir wohnen? Sollen wir nochmal ganz neu anfangen? Und das war, wir hatten den Urlaub durchgerechnet, wir hatten mit Banken gesprochen, geht dieses Gebäude, das Gebäude, nein, das geht nicht, da funktioniert es nicht. Und wir dachten, Herr, du lässt uns bis in die letzte Minute, lässt du uns da reinrennen. Aber dieses Haus war eben noch nicht frei. Das war erst zu diesem Zeitpunkt frei. Und auch da muss ich sagen, Ich kann einfach immer nur sagen, alles, wenn ich an mein Leben zurückschaue, es lohnt sich, Gott zu vertrauen in allem. Und auch durch Phasen, wo wir gedacht haben, ja Gott, jetzt bin ich aber gespannt, wie du das jetzt machst, wie darf ich jetzt die Kuh vom Eis kriegen oder wie das jetzt noch irgendwie ausgehen soll. Und aber auch klar sich zu überlegen, was muss ich auch bereit sein, jetzt auf mich zu nehmen, habe ich immer erlebt, dass es Gott besser gemeint hat, als ich geglaubt habe, dass er es meint. Und das ist durch alles so ein Learning einfach auch für mich.
Krass. Also ich, im Grunde hast du eine zweite Frage von mir, die ich persönlich einfach gerade habe, ja, so ein bisschen beantwortet, weil wir sind auch auf Wohnungssuche gerade, ja. Und deswegen kann ich das so gut nachempfinden, was du schilderst und so. Und mal gucken, wie Gott das lösen wird, ja.
Ja, und da hatte ich auch noch ein schönes Erlebnis. Wir haben hier ein Pastorengebet. Wir treffen uns jeden Donnerstagmorgen mit allen Pastoren hier von der Stadt zum Beten. Und eben weil ich so fertig war wir hatten eben keinen Platz, wo wir wohnen konnten, ich wusste nicht, wie es weitergeht, stand ich vor einem Pastor, dem Uwe Dahlke, der ist hier auch sehr bekannt vom CZK. Und ich stand vor ihm, wir hatten einfach ein Gespräch und auf einmal liefen mir die Tränen runter. Ich sage, Uwe, es tut mir leid, aber ich bin so fertig, ich weine jetzt einfach, ich kann nicht mehr, das nimmt mich so mit. Er hat gesagt, komm Sibylle, ich bete für dich. Und er hat gesagt, und ich bete, dass ihr ein kleines Schlüssle bekommt. Und er dachte, was spricht er aus? Das ist ein ganz schöner Eingangsbereich. Mhm. Und ich höre immer noch die Worte, die er gebetet hat, ein kleines Schlüssel. Und für mich ist das, wie das Haus sich mir darstellt, ein kleines Schlüssel. Mhm. Und von daher mache ich dir viel Mut. Betet einfach auch, was ihr auch euch wünscht oder und sagt es wirklich zu Gott auch. Und mit dieser Erwartung, dass Gott eine bessere Lösung hat, als ihr euch das gedacht habt. Und das bete ich seither auch für alle, die auch wohnungssuchend sind, da nochmal Gott, dieser Segen, den wir einfach auch bekommen haben, dass der auch andere so erleben, auch in unserem Umfeld.
Voll gut, jetzt werde ich sogar im Podcast bei der Arbeit quasi gesegnet.
Ja, noch gesegnet für ein wunderbares Haus, wo ihr es nicht besser hättet vorstellen können.
Großartig. Ich finde, also man spürt schon sehr gut, wo du heute stehst oder wie du über Dinge denkst, ja, wie du auch gereift bist. Es gab aber auch ganz andere Zeiten in deinem Leben und eins, was ich mir, ne, ich versuche jetzt mal so einen kleinen Schwenk auch ein bisschen in die Anfänge zurück und zwar, hast du erzählt, dass du früher auch eine große Todessehnsucht gehabt hattest und geglaubt hast, dass du nicht älter als 18 Jahre wirst. Zum Glück bist du es geworden, ja. Aber jetzt mal mit Blick darauf auch, dass vielleicht viele junge Erwachsene auch zuhören. Wie bist du damals aus dieser Phase, die man jetzt vielleicht, wenn man das heute hört, gar nicht erwarten würde, wie bist du da rausgekommen?
Ja, also da ging es durch ganz, ganz viele Tiefen hindurch. Ich hatte tatsächlich diese Todessehnsucht, das weiß ich seit ein paar Jahren, wo die herkommt. Und zwar, also vielleicht denkt man das oft so gar nicht, aber man muss auch nochmal in die Familiengeschichte hineinschauen. Ich hatte eine Oma, das hat sich später herausgestellt, die sich mit weißer Magie beschäftigt hatte. Und also ich vermute, ich war zu jung, als sie starb, aber dass sie so eine Art Magierin war. Oder ich weiß nicht, wie die damals gesagt haben. Meine Tanten haben das auf jeden Fall bestätigt. Also meine Familie von Vaterseite ist geflohen aus dem heutigen Polen. Und die haben gesagt, da war das öfter so, dass es das gab. Für mich war das als Kind völlig normal. Meine Oma hat oft erzählt, sie wurde gerufen, wenn in einer Nachbarhof, also waren viele Bauernhöfe, die Kühe oder die Gänse tot umgefallen sind, dann hat man meine Oma geholt und die hat die besprochen im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich dachte immer, das ist was Christliches, wir sind ja ein Vater, Sohn, Heiliger Geist. Später habe ich festgestellt oder feststellen müssen, dass es mit weißer Magie zu tun hatte. Sie hatte diese Tiere, sie hat immer gesagt, besprochen. Da gab es so spezielle Sprüchen. Da hat sie auch ein Büchlein gehabt, das meine Tanten, wo sie gestorben war, gefunden hatte. Also dass ich mir auch nicht nur einbilde, sondern das wirklich real existiert hat. Also und die hat dann das gesprochen, die Tiere sind wieder aufgestanden, waren wieder lebendig. Und ich bin bei dieser Oma tagsüber aufgewachsen. Also meine Mutter hat viel gearbeitet. Wir waren tagsüber dort. Und ich hatte später in einer Vision mal gesehen, dass sie versucht hat, dieses Magische auf mich zu übertragen als Kind. Mhm. Und ich vermute ganz stark, dass durch das diese Todessehnsucht in mich hineinkam. Es war einfach nicht Gott, der da in meinem Leben Raum sich nehmen wollte, sondern böse Mächte. Mein, als Teenager, es gibt so entwicklungspsychologisch, gibt es auch oft so dieses, ach, bring dich doch um und so weiter. Aber ich denke, es gibt, das eine ist das so ein entwicklungspsychologisches oder wie die Psychologen das halt sagen, immer so Phasen im Leben von Teenagern. Aber ich glaube, es gibt es eben auch gekoppelt mit Magischem oder wenn man sich darauf einlässt. Bei mir war es jetzt nicht von meiner Seite, sondern eben von der Familienseite. Und das hat mich zutiefst wirklich bestimmt. Also als ich dann 18 wurde, dachte ich, das ist ja erstaunlich, dass ich noch lebe. Weil diese Mächte haben mir so Angst gemacht, dass ich das nie erleben werde. Oder mir immer wieder gesagt, jetzt fahr doch, oder mit dem Auto, dann fahr doch einfach raus. Die Böschung runter oder so. Also einfach solche Dinge. Und immer wieder so eine Todessehnsucht. Und viele, viele Jahre später, als mein Mann und ich eine richtig, richtig heftige Ehekrise hatten, sind wir durch eine Frau, das wäre nochmal eine Geschichte für sich, aber ich erzähle sie jetzt kurz, zum Josua-Dienst nach Strittmatt gekommen. Mhm. Das ist ein Dienst an Leitern, wir waren da schon Pastoren und sie hat mich angerufen und gesagt, geh dort hin. Wir kannten damals den Christoph Hesselbart, der jetzt verstorben ist, kannten wir da nicht. Und durch viel hin und her konnten wir es möglich machen, dort hinzugehen. Es war gar nicht so einfach, weil Steffen da ein großes Seminar hatte und er musste sich da freinehmen, aber es war möglich und wir waren dort. Und eigentlich um unsere Ehe, unser Ehethema zu behandeln quasi. Also wir waren mit unserer Ehe, sagen wir mal so, am Ende, dass ich gesagt habe, ich mache so nicht mehr weiter mit. Und wir wussten, entweder ist geschieht hier ein Wunder oder auch nicht. Und da möchte ich auch noch eine Geschichte, muss ich noch anhängen. Was ich heute, und das möchte ich speziell zu den jungen Zuhörern sagen. Mhm. Und zwar, heute haben wir oft so Seelsorge oder erleben das so, dass man eher so ein bisschen gepampert wird und verstehe ich schon und alles okay. Von Strittmatt kam ein Seelsorger zu uns, wir kannten die, die kamen zu einem Vorgespräch, bevor wir auf diese Seelsorgewoche dann als Ehepaar gehen durften, haben gesagt, wir möchten ein Vorgespräch mit euch haben, weil eigentlich gibt es keinen Platz mehr, ob ihr es wirklich ernst meint. Und ich hatte zu dieser Zeit meinen Ehering ausgezogen, weil ich gesagt habe, so bin ich nicht mehr verheiratet. Und wir waren, hatten dann, möchte jetzt nicht alles ausdappen, was das jetzt war, aber es waren für mich wirklich schlimme Dinge. Und wir saßen so auf dem Sofa und er guckt mich an und sagt, Sibylle, wieso hast du deinen Ehering nicht an? Da sage ich, weil ich den jetzt nicht mehr trage. So mache ich da nicht mehr mit. Der hat zu mir gesagt, du bist aber verheiratet und deswegen ziehst du den Ehering an. Und das möchte ich mal sagen, das war Seelsorge so auf die harte Tour. Und hat gesagt, so, und jetzt sage ich euch was. Ihr habt genau eine Chance noch. Entweder ihr nutzt die jetzt und macht ganze Sache oder ihr lasst es bleiben und wir machen euch den Termin nicht möglich, dass ihr kommen könnt. Ihr entscheidet jetzt, ob ihr wirklich für eure Ehe kämpfen wollt oder nicht. Und ich saß so tiefst verletzt da und dachte, ich habe alles Recht, sauer zu sein, beleidigt zu sein. Und versteht mich denn jetzt niemand? Warum soll ich mich hier jetzt so zusammenreißen? Und ich bin doch nicht das Problem. Und ich habe aber da ein Learning gehabt in diesem Ding. Auch wenn schlimme Dinge in unserem Leben passieren, aber auch da fordert uns Gott manchmal heraus, bist du bereit, wirklich zu glauben und zu kämpfen? Oder willst du alles lassen und willst in deinem Schmerz und in deiner Trauer vergehen? Und ich habe auch hier intuitiv, wir beide, mein Mann auch, haben gespürt, wir haben gerade eine Chance noch. Und entweder wir nutzen die oder wir nutzen sie nicht. Und dann habe ich gehorsam, weil der war schon einiges älter, den Ring wieder angezogen, weil der hat es wirklich sehr klar zu mir gesagt. Mhm. Also entweder ihr macht das jetzt ganze Sache oder nicht, oder ihr lasst es bleiben. Und wir haben in dem eine Ernsthaftigkeit gespürt, die ich heute, möchte ich mal sagen, manchmal in den Seelsorgegesprächen vermisse. Mhm. Weil da wird so über so Verständnis und ja, kann ich nachvollziehen, natürlich hast du das Recht, so beleidigt zu sein. Das hätte uns nicht geholfen, das hätte uns wirklich Kopf und Kragen gekostet. Wir sind dann eben voll entschlossen auf diese Seelsorgewoche dann nach Strittmatt gefahren. Und in dem Wissen, okay Gott, entweder es passiert jetzt was oder nichts, aber wir geben dir nochmal eine Chance oder uns, dass etwas passieren kann. Und in dieser Woche wurde tatsächlich unsere Ehe geheilt, weil wir alles, was an unserem Schmerz war, an unserer Wut, an unserer Bitterkeit, an unserer Enttäuschung und Sünde auf den Tisch gelegt haben, vor Jesus hingelegt haben. Und dann zog Reinigung wirklich ein, bei uns beiden. Da haben wir Seelsorge so erlebt, es waren nicht 1:1 Gespräche, sondern da sitzt du mit 10 Leuten in der Gruppe und da bist du offen oder nicht. Und wir wussten, wenn wir etwas mitnehmen wollen, dann müssen wir hier offen sein, sozusagen die Hosen runterlassen, wie es um uns geschieht. Uns waren lauter Pfarrer und Leiter um uns herum und es war echt nicht so ganz einfach. Und in diesem Zuge war dann so eine Zeit, wo sie uns immer wieder gesagt haben, achtet auf die Träume, die ihr in der Nacht habt, ob Gott zu euch spricht. Und da hatte ich einen Tagtraum beim Einschlafen. Ich träume, also ich kenne meine Träume eigentlich nicht, bin kein Träumer, aber ich habe ein Bild gesehen, würde ich sagen. Bilder sind ja sowas, nur zum Verständnis, wie ich kann mir auch hier vorstellen, ich sitze hier im Studio und ich kann mir meine Küche zu Hause vorstellen. Und so wie ich die sehen kann, so ein Bild habe ich gesehen. Und zwar, dass riesengroße Spinnen über mich gelaufen sind und die waren oben weiß. Und es war so ein ekliges Bild. Mhm. Ich hatte so Angst, wirklich, ich kann das nicht beschreiben. Es war unglaublich. Und wir sollten beim Frühstück erzählen, was wir so geträumt haben. Ui. Und dann dachte ich, wenn ich das jetzt sage, die denken nicht, sie sind im Ballaballa. Mhm. Und dann bin ich aber da auf, da muss man immer dann so aufstehen. Und auch da wusste ich, entweder du wagst es oder du lässt es. Aber Gott kann dir nur helfen, wenn du mutig bist und wenn du Dinge tust. Und dann bin ich da aufgestanden, habe ich diesen Traum beschrieben. Und da dachte ich, die verurteilen mich jetzt. Ich denke, ich bin wirklich völlig neben mir. Und dann hat die Leiterin aber was zu mir gesagt. Und da sagt sie, hast du etwas mit weißer Magie zu tun? Und dann, nee. Und im Fragen ist mir dann meine Oma eingefallen. Und in dieser Gebetssession, die wir dann im Anschluss hatten, da habe ich erst mal realisiert, dass meine Oma mit weißer Magie zu tun hatte. Also viele, viele Jahre später. Mhm. Und dann hatten wir gebetet und ich habe wirklich gespürt, und ich war schon viele Jahre Christ, dass, ich kann es nur so sagen, auch wenn es sich komisch anhört, aber dass Dämonen aus meinem Körper gegangen sind. Und ich habe gespürt an verschiedenen Stellen, wo das war. Und danach, das ist ein längerer Prozess, aber ich möchte einfach das Ende sagen, ich hatte diese Todessehnsucht nicht mehr. Mhm. Sie war verschwunden und sie hatte damit zu tun, dass eben auch etwas oder der Feind Besitz von mir ergreifen konnte, obwohl ich Christ war. Also ich wusste gar nicht, dass es das gibt, ganz ehrlich. Hatte das aber so erlebt und bin sowas von dankbar, dass wir so einen Heilungsdienst erlebt haben. Und diese Woche hat unser ganzes Leben komplett verändert. Wir sind von dieser Woche gegangen, völlig gereinigt, mit neuer Hoffnung und Mut für unsere Ehe. Und was wir erlebt haben, wir waren damals noch Mitarbeiter im CVDM, wir hatten noch gar keine Kirche, ist, als wir Leuten erzählt haben von uns, was wir erlebt haben, also es muss so Aura, so Ausstrahlung gehabt haben, sind zig Leute zu uns nach Hause gekommen, einfach zum Beichten. Die sind gekommen und haben gesagt, wir möchten uns das, was ihr erlebt habt, ich möchte es vor Jesus hinlegen. Und damals hatte ich so stark wie später niemals mehr erlebt, wenn wir so aus der Heiligkeit Gottes, so würde ich es mal sagen, diese Woche, wo wir waren, rauskommen. Das hatte so eine Strahlkraft, dass wir gar nicht groß was sagen mussten, dass Leute wie vom Heiligen Geist überführt wurden und gesagt haben, ich möchte mein Leben auch in Ordnung bringen. Und da stimmen Dinge nicht. Wir haben Heilungen erlebt, wirklich von Asthma, von dieser Milchkrankheit dort, wie heißt das, wenn man so keine Milchverträglichkeit...
Laktoseintolerant.
Ja, genau, Laktoseintoleranz. Und ganz viele Sachen wirklich. Und das war einfach Hammer, wie Gott es einfach da auch geführt hat und was dann passiert ist.
Wow.
Und unsere ganze Seelsorgearbeit haben wir auf die Erfahrung dieser Woche aufgebaut. Seither hatten wir Seelsorge, das Get Free nennen wir es heute, sagen wir, das ist ein großer Bestandteil, beleben wir gerade wieder im ICF, wo wir sagen, wir haben so viel Heilung und Befreiung erlebt, so ganz, ganz tief persönlich, wirklich freimachend, nicht im Kopf irgendwas frei, sondern wirklich, dass unsere Ehe geheilt hat, dass mich geheilt hat. Ich habe dann noch, muss ich dazu sagen, ich hatte eine doppelte Skoliose. Und als die Dämonen quasi weg waren und ich das gespürt habe, haben wir ein Heilungsgebet gesprochen und ich bin von einer doppelten Skoliose noch geheilt worden. Ich war meine ganze Kindheit immer bei Krankengymnastik, schmerzhaft ohne Ende, dreimal die Woche und hatte immer brutale Rückenschmerzen noch als Erwachsener. Und ich habe dann ein Bild tatsächlich habe mich dann röntgen lassen, die ist nicht 100% grad, aber diese riesen doppelte S-Krümmung ist weg. Und also so viele Dinge, ich will damit sagen, wir leben als Christen manchmal so unter dem, was Gott eigentlich für uns hat, in den Hochs und in den Tiefs. Aber es hat damit zu tun, lassen wir uns wirklich auf Jesus ein oder wollen wir so ein bisschen Christliches in unserem Leben dazu haben? Also das habe ich da jetzt, wo unsere Ehe so am Rande war, wirklich auch gemerkt. Ganz oder gar nicht. Aber so dazwischen gibt's nichts. Und Gott kann nichts tun, wenn ich jetzt heute schon auch erlebe, Menschen wollen ihre Ehe retten, haben sich aber schon in einen Partner verliebt. Ich habe das tatsächlich noch nie erlebt, dass diese Ehe gerettet wurde. Und da muss man einen klaren Schnitt machen und muss klar sich entscheiden, was will ich? Und sehe ich die Konsequenzen? Der kluge Mann denkt vom Ende her, erstmal in den Sprüchen, und sich überlegen, wo will ich in Jahre, wenn es Jahre weitergeht, wo will ich rauskommen und was soll mal sein? Dieser Rat hat mir auch manchmal geholfen zu sagen, will ich da landen, wenn ich den Weg sehe, oder nehme ich lieber doch den anderen und gehe den steinigeren Weg sozusagen?
Ich habe verschiedene Fragen und Richtungen sozusagen, ne? Und eine Nachfrage direkt hierzu, weil mir das so wichtig ist. Du hast jetzt quasi schon einen Rat weitergegeben. Gibt es noch etwas, was du anderen Paaren raten kannst, die am Kämpfen sind? Also mein Eindruck ist tatsächlich, dass momentan dermaßen viele Ehen angefochten sind, bis zum geht nicht mehr, ne, wo ich denke, die Not ist, glaube ich, sehr, sehr groß.
Ja. Es fängt damit an, dieses Ehegelübde, das man gibt. Wenn man christlich heiratet, sagt man, bis dass der Tod uns scheidet. Und es beginnt bei dem, ist das so in meinem Leben oder ist das nicht so? Mein Mann und ich sind zum guten Glück, also wir kommen noch aus einer Generation, wo wir unsere Eltern sich nicht haben scheiden lassen. Das ist ein Gut, das wir mitnehmen in unser Leben. Aber ich gebe alles für eine Generation, alles, was ich in meinem Wirkungsbereich habe, dass wir dahin wieder kommen, dass Ehepaare das durchhalten bis zum Ende. Und es beginnt damit, ob das für uns beide gilt, Scheidung ist keine Option. Wenn Scheidung eine Option ist oder irgendwann zu einer Option wird, ist es ganz, ganz schwierig, die Energie nach innen in die Ehe zu lenken. Wenn es nämlich keine Option ist, hast du nur eine Chance. Entweder du bleibst in dieser beschissenen Ehe und nimmst das dein Leben lang auf dich, was kein Mensch will, oder du investierst wirklich in diese Ehe und suchst Wege, wie es besser und anders werden kann. Und meines Erachtens ist das Einzige, wo ich glaube, und wie Gott es auch gesetzt hat, dass wir an dem festhalten. Ich würde sagen, es gibt Ausnahmen bei Ehebruch, was die Bibel auch sagt. Das finde ich sehr schwierig. Das habe ich meinem Mann auch gesagt. Bei Ehebruch kannst du nicht davon ausgehen, dass ich hier bleibe. Das muss auch klar sein. Also so haben wir auch für uns einen Rahmen, dass ich sage, lass es nicht darauf ankommen, weil du weißt nicht, wie das ausgeht. Und natürlich, wenn Gewalt oder Sonstiges da ist. Also, aber das sind so Sonderdinge, dass die meisten Ehen haben nicht mit dem zu kämpfen, sondern mit diesem Mainstream, jetzt passt es mir nicht mehr, das ist so anstrengend geworden. Und ich kann euch sagen, ich bin über 30 Jahre verheiratet. Nichts ist so anstrengend, wie Ehe zu leben. Nichts ist so frustrierend oft, wie Ehe zu leben. Und nichts hast du aber auch das, wenn du durchhältst, was nur dir eine Ehe, eine gute Ehe geben kann. Und wir haben uns gesagt, wir möchten so miteinander alt werden, dass wir nicht letztendlich in einer WG dann irgendwann mal leben. Wir haben keine körperliche Nähe mehr. Wir besprechen nur noch das
Organisatorische
ab, sondern wir möchten anders alt werden. Aber dazu müssen wir etwas tun. Und das ist je nach Phase wirklich nicht einfach. Also das möchte ich euch Jungen auch sagen, die das hören. Es ist nicht einfach. Und die heiraten, wir haben ja trauen viele, die auch so um die 20 sind, denke ich wirklich jedes Mal, ihr habt keine Ahnung, auf was ihr euch da jetzt einlasst. Jetzt sieht die Welt noch rosarot aus. Aber ihr müsst bereit sein, um den Schatz einer langfristigen Beziehung wirklich zu erleben, bereit sein, echt an euch zu arbeiten und nicht aufzugeben. Und mein Rat ist wirklich, Scheidung ist keine Option. Und das wird einem Beine machen, dann einen Weg zu suchen. Und es hört sich vielleicht so hart an, wie wir Seelsorge auch erlebt haben, aber ich finde es manchmal so ein Schmusekurs da heute und es niemand hilft. Also ich habe es nicht erlebt, dass das hilfreicher war, wie das, was wir auch erlebt haben.
Hallo, ich bin Deborah Höhli und zusammen mit zwei Freundinnen habe ich den Newsletter Mutterseelen gestartet. Denn ja, Muttersein kann wunderschön, aber eben auch sehr herausfordernd sein. Und genau das teilen wir mit dir im Newsletter Mutterseelen. Als Mutter bist du herzlich eingeladen, dich einmal pro Woche ermutigen und inspirieren zu lassen. Ich glaube, dass so Raum für echte Begegnung entstehen wird. Du findest uns auf mutterseelen.de. Ich freue mich auf dich.
Neuerdings bin ich, Daniel Höhli, auch als Coach unterwegs. Die Jahre davor waren für mich voller Krisen und ich habe gemerkt, wie mir die anderthalbjährige Coaching-Ausbildung weitergeholfen hat. Und jetzt kannst auch du davon profitieren. Melde dich bei mir, wenn du dich und andere besser verstehen willst, wenn du Grenzen überwinden willst, wenn du dich fragst, was als nächstes dran ist. Dann bin ich gerne für eine kurze Zeit dein Wegbegleiter, der dich weiterbringt. Du findest mich unter holy.coach. Lass mich eine kurze Nachfrage stellen und zwar, du hast mal gesagt, ich glaube letztes Jahr, dass du manchmal auch irgendwie bei den ganzen Ehe denkst so, hey, ach, könnte es nicht auch mal einfacher sein? Und ich habe mich dann gefragt, okay, aber wird das denn nicht leichter? Also weißt du, vielleicht können wir doch noch wenigstens noch ein bisschen positivere Wendungen dem mitgeben. Nicht, dass man da so entmutigt ist zu sagen, ach, dann probiere ich es gar nicht.
Ja, das möchte ich schon sagen. Also mein Mann und ich führen wirklich eine schöne Ehe. Eine anstrengende Ehe, wir sind anstrengend beide. Aber es wird anders. Also wir hatten früher die ersten Jahre, haben wir über Wochen manchmal gestritten. Wir sind zu keiner Einigung gekommen. Also wir haben Nächte durchdiskutiert, geweint, geschrien, Zeugs zertrümmert. Also wir sind echt da so heftige...
Willensstark, ja.
Zwei willensstarke Persönlichkeiten. Das ist nicht mehr so. Wir können konstruktiver miteinander reden. Man kennt sich auch besser und weiß zumindest, will ich jetzt diesen Knopf drücken beim anderen oder nicht? Was für Konsequenzen hat es? Manches muss ich sagen, habe ich gesagt, da lohnt es sich nicht mehr zu kämpfen, der wird sich da nicht verändern. Und mein Mann weiß, denke ich auch, da werde ich mich nicht mehr verändern. Und die muss man einfach integrieren und lernen, auch zu umarmen und lieb zu haben. Und das Ding ist ja auch, das, was dich am Anfang am meisten fasziniert hat vom Partner, ist häufigst die größte Herausforderung später. Ich habe es geliebt, mein Mann war immer spontan, der hat immer einen Einfall gehabt, immer hat er eine überraschende Idee gehabt, was man tun kann. Heute ist das Überraschende nicht mehr so ganz, was er sagt, was wir tun können, sondern er überrascht mich, was er wieder für Ideen für die Gemeinde hat und wie alles da werden wird. Und das ist oft so die größte Herausforderung dann, seine Spontanität. Und manchmal muss ich mich daran erinnern, aber wegen dieser Eigenschaft habe ich mich auch in ihn verliebt. Also das gehört einfach zu ihm. Und die Stärken darin zu sehen und nicht nur das, was mich aufregt, weil wir sind jetzt sehr lang schon verheiratet, wieder umgekehrt. Ich glaube, wir kommen wieder in eine Phase, wie können wir das, was uns am Anfang fasziniert hat, jetzt wieder für uns nutzen auch. Und dass das wieder auch zurückkommt, auch in die Beziehung, das, was uns ja da so aneinander angezogen hat auch. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da durchzuhalten und auch eine tiefe Liebesbeziehung zu entwickeln, die nicht mehr nur auf vielleicht auf Sexualität und Romantik im Ersten gegründet ist, sondern tatsächlich tiefer auch in dem, was man erlebt hat, in den Höhen und in den Tiefen auch Beziehung ausmacht.
Wow, ich würde jetzt mal versuchen, sozusagen auch angesichts der Zeit ein paar Etappen kurz zusammenzufassen für dich. Und wenn du jetzt sagst, ey, das will ich aber unbedingt noch ergänzen, gerne. Und zwar, wenn ich es richtig verstanden habe, dann bist du mit 17 Jahren Christ in einer Zeltevangelisation der Liebenzeller Mission geworden. Ich nehme an, dass dir dann ab dann auch das Thema Mission, weil du sagtest, das Thema Mission war dir schon immer wichtig, also dass das vor allem da losging. Du wolltest Missionarin in Westafrika werden, hast dein Abitur auf Französisch gemacht.
Ja, genau.
Und dann hat aber Gott, wenn ich es richtig verstanden habe, zu dir gesagt, dass dein Französisch viel zu schlecht sei und du in Deutschland bleiben sollst. Da musste ich ein bisschen schmunzeln und dachte, huiuiui, Gott kann ja auch anscheinend so seelsorgerlich, ist das jetzt auch nicht so sehr einfühlsam zu sagen, hey, dein Französisch ist viel zu schlecht.
Man muss einfach ehrlich seine Grenzen auch erkennen.
Okay, und dann, so, und dann du und Steffen, ihr wart damals schon ein Paar und du warst dir aber nicht ganz sicher, ob eure Lebensvorstellungen zusammenpassen. Er ist dann an die Evangelistenschule Johanneum in Wuppertal gegangen und das war der Beginn eurer dreijährigen Fernbeziehung, die nicht ganz einfach für dich war. Ich frage jetzt mal hier nicht nach, okay? Also, so, interessanterweise fand ich, hattest du ja nicht nur Missionarin als Traum, sondern auch Sängerin zu werden. Und nach dem Abitur hast du dann sogar an einigen Hochschulen vorgesungen, hast dann aber gemerkt, dass es für die große Sängerkarriere, wahrscheinlich ähnlich wie im Französisch, leider doch nicht reicht. Und dann beschlossen, an der Pädagogischen Hochschule Musik, Mathematik und Theologie zu studieren, richtig?
Genau.
Und dann hast du bis 2008 insgesamt 13 Jahre lang als Lehrerin an einer Grund- und Hauptschule gearbeitet. Hast du dir an irgendeinem Punkt in deinem Leben gewünscht, dass du statt Lehramt zu studieren lieber ein Theologiestudium absolviert hättest?
Nee, nie.
Okay.
Das kann ich ganz kurz sagen. Also wir hatten Theologie ja auch an der Hochschule mit lauter nichtgläubigen Professoren. Das echt ein Kampf war. Ich habe auch, mein Nebenfach im Abitur war auch Theologie mit einem Bultmann-Theologen.
Für die jetzt unter uns, die den Begriff, also Bultmann ist eine, steht für eine bestimmte Art von Theologie, wenn ich es richtig verstanden habe.
Genau, der hat alles hinterfragt und Jesus gab es nicht wirklich und beziehungsweise alles muss man anders deuten. Also wir hatten echter Diskussionen über Diskussionen. Also das mit Glauben ist man da gar nicht weitergekommen. Und ich dachte immer nur, also was in Deutschland hier Theologen ausbildet, das ist echt eine Katastrophe.
Okay, das war dein theologischer Berührungspunkt, den du hattest.
Genau, und da dachte ich, nee, also da will ich auch nicht weiter. Und ich hatte schon als Kind immer Lehrerin gespielt. Also ich kann mich noch entsinnen, dass ich immer meine Grundschulhefte da genommen habe und bei uns in der Küche an der Tür, das war meine Tafel, wir hatten so eine weiße Lacktür und das war meine Tafel und dann der Küchentisch habe ich ausgezogen und das war mein Pult und das habe ich schon immer gespielt. Irgendwie war das schon auch etwas, an das ich mich dann erinnert hatte, das passt wohl doch zu mir, beziehungsweise hatten andere bestätigt. Ich wusste nach dem Abitur eigentlich gar nicht, was ich kann. Und dann hat mich eine durch ein Gespräch, tatsächlich eine Sängerin, hat mich auf das gebracht. Sie sagt, sie hat an der PH studiert und die ist dann Sängerin auch geworden, die Thea Eichholz-Müller. Kennst du wahrscheinlich nicht.
Nee.
Die hat, Bernd Martin Müller hat viel auch Musik gemacht. Das war ihr erster Mann, der dann auch verstorben ist. Und sie war auch dort ein paar Jahre zuvor oder immer Seminar und hat mich dann quasi auf das Lehramtsstudium gebracht, sozusagen.
Mhm. Lass mich eine Nachfrage zu diesem Abschnitt Lehrerin. Es sind ja einige Jahre auch gewesen. Mein Sohn kommt diesen Sommer in die Schule. Und auch deshalb frage ich mich momentan immer wieder halt, wie wir Christen mit dem Thema Leistung umgehen sollen. Das hatte ich ja auch eingangs erwähnt. Das, also fand ich sehr schön, das Bild das zusammenzuführen. Aber jetzt im Schulischen sozusagen ist das ja nochmal eine ganz andere Komponente. Und jetzt gerade mit deiner Praxiserfahrung als Lehrerin dachte ich mir, ach cool, kann ich doch die Gelegenheit direkt mal nutzen. weil ich habe ja schon auch von deinen Predigten rausgehört, dass du da einen anderen Blick drauf hast, sozusagen, wie das vorherrschende Bild.
Genau. Weil ich war vor allem in der Hauptschule. Jetzt sind in der Hauptschule nicht die Schülerinnen und Schüler, denen das Lernen jetzt gerade so leicht fällt. Und da ist nochmal was Besonderes. Im Prinzip ist meine Einstellung schon, hol das Beste aus deinem Leben raus und vertu es nicht, weil du faul bist. Also so, das würde ich mal so als Grundeinstellung mal sagen. Aber ich habe immer wieder auch gespürt, meine Schüler, die kamen aus Elternhäusern, wo ich oft Jahre später erst mitgekriegt habe, was haben die wohl in der Nacht und wenn sie von der Schule nach Hause gekommen sind, erlebt. Und ich habe sie nach Hausaufgaben gefragt und nach Leistungen. Und die hat mit ganz anderen Dingen zu kämpfen. Und über diese Dinge könnte ich heute noch weinen, wirklich, dass ich da gezwungen war, auch im System manchmal, da immer wieder Leistungen von denen zu fordern. Ich hatte eine Schülerin, die in der 7. Klasse vor mir saß, ganz nette russlanddeutsches Mädchen. Da saß sie da vor mir und sagt, Frau Beck, mir ist so schlecht. Und jetzt, ich kenne auch Lehrer, die sagen, willst du nicht in Schule und wieso ist das schlecht und so. Aber dann habe ich sie nachgefragt und gesagt, wieso ist das schlecht? Ja, ich hatte nur eine Dose so eingelegte Tomaten zum Essen. Mein Vater hat wieder nichts gekauft. Die Mutter war nicht mehr da. Der Vater hat sich überhaupt nicht um das Mädchen gekümmert. Die hat nicht gefrühstückt und deswegen war es ihr so schlecht. Und solche Geschichten hatte ich am laufenden Band quasi. Und ich dachte, und ich muss mit euch jetzt Mathe, Deutsch und alles Mögliche hier machen. Und bei euch sind die Grundlagen noch nicht mal da, dass ihr überhaupt aufnahmefähig hier sitzen könnt. Und das hat mich schon oft erbarmt. Und gerade mit meinen ersten Klassen hatte ich es dann aber so gemacht. Und da hatte ich tatsächlich viele russlanddeutsche Mädchen wie Jungen. Und mit denen konnte ich es irgendwie besonders. Sie haben mich irgendwie an meine Tanten und so meine Verwandtschaft erinnert. Und mit denen ist mein Mann und ich sind wir oft zelten gegangen. Also wir hatten das so gemacht, wir hatten den Wohnwagen dabei. Und die Kinder waren wir auf dem CVM-Platz von unserem Nachbarort. Und die durften dann in den Zelten da sein. Wir hatten unsere Hunde mitgenommen. Und dann haben wir manchmal so einfach eine Übernachtung mit denen gemacht. Und dass die mal raus sind und mal was ganz anders erleben. Und die haben dann später, als sie in der 9. und 10. Klasse auch waren, ich war mit denen dann auch im Landschulheim, haben die oft durchs Schulhaus geschrien, Mama! Und ich, ihr dürft das nicht so laut sagen. Wenn das der Rektor hört, der denkt, was machen wir denn für einen Unterricht und so. Und das war aber so eine Herzensbeziehung. Und ich hatte oft auch zu den Mädels sagen müssen, du, ihr müsst was anders anziehen. Du hängst den halben Hintern raus und du musst deine Bluse weiter zumachen. So kannst du nicht im Unterricht sitzen. Oder wenn wir eine Aufführung hatten. Und, aber das war so auch eine herzliche Beziehung zu denen. Und wenn ich die später mal noch im Restaurant oder irgendwo getroffen habe, das war wirklich schön. Die sind mir um den Hals gefallen. Und also so diese ersten Jahre, da hatte ich so ganz eine besondere Klasse. Und an die erinnere ich mich noch wirklich herzlich gerne zurück. ich habe diesen Beruf auch mit aller Leidenschaft als Berufung ausgeführt. Und ich würde heute sagen, egal in welchem Beruf, du kannst deine Berufung leben. Ich könnte in ein Büro gehen und könnte da meine Berufung leben, die ich auch als Pastorin lebe. Ich würde es niemals festmachen am Beruf noch, sondern die meisten von uns Christen werden mal nicht immer hauptamtlich im Dienst sein. Aber ich wünsche mir so sehr, dass wir erkennen, dass wir eine Berufung haben, einfach auch Salz und Licht zu sein, und zwar auf keine schräge Art und Weise, sondern auf eine gute. Meine Mutter hatte früher immer gesagt, deswegen durfte ich nicht zur Kirche gehen, geh nicht zu den Christen, da wirst du schräg. Und das hat mich echt auch innerlich geprägt, dass ich sage, was ist schräg und was ist ehrlich? Was ist authentisch? Was hält im Leben? Und was ist einfach so ein frommes Irgendwas, das aber weder Bestand hat, noch ehrlich ist, noch nicht aufrichtig ist, auch nichts wirklich, wirklich bewirkt, weder im eigenen Leben noch im Leben von anderen. Und dieser Satz meiner Mutter gab, hat mich auch tief geprägt, dass ich wirklich suche bei mir selber, aber auch was wir in der Kirche machen, ist das authentisch. Und ich freue mich über nichts mehr. Ich höre keinen Satz so oft, als wenn Gäste oder Leute im ICF sind, dass sie sagen, ihr seid so authentisch. Und es zeigt mir, okay, irgendwie haben wir es wohl oder können wir es vermitteln. Wir sind auch nicht besser wie ihr. Wir haben mit den gleichen Dingen zu kämpfen wie alle anderen auch. Aber was hilft uns und welchen Weg sind wir auch bereit zu gehen? Und da Mut zu machen, einfach auch einen Weg mit Jesus auch wirklich ernsthaft, ganz und nicht so halblebig, nicht laut zu gehen, weil so werden wir nichts verändern in dieser Welt. Und mein Wunsch ist es, dass die Kirchen aufblühen, dass die Christen eben diesen liebenden Vater wieder wirklich kennenlernen, aber ihn auch glauben und aber auch Gottesfurcht haben. Also es ist auch nicht der Schmuseopa, sondern es ist auch der Gott dieser Welt. Und da auch klar zu sein, das heißt, auch als Königstochter benehme ich mich auch so und lebe auch so in dem Stand. Und benehme mich nicht wie jemand, der keine Ahnung davon hat. Also dieses Bild gefällt mir auch. Also es ist auch eine Verpflichtung, aber eine schöne, weil ich weiß, zu welcher Familie ich gehöre.
Auch zur Familie ICF, ja, die du gerade erwähnt hast. 2004 hast du zusammen mit deinem Mann ICF Karlsruhe gegründet. Ursprünglich habe ich mir notiert, so wie es dazu kam, ja, so als meine Frage. Du hast vorhin auch von der Seelsorgewoche beim Josua-Dienst erzählt. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch mit reingespielt hat, dass ihr gemerkt habt, huch, da gibt es doch noch irgendwie mehr als das, was ihr bisher gesehen, wahrgenommen habt. Oder hat das damit gar nichts zu tun gehabt, dass ihr, weil ihr habt euch ja rausbewegt aus einem landeskirchlichen Hintergrund. Das ist das, was auch interessant ist an der Stelle, ne? Weil normalerweise hätte man jetzt vielleicht erwarten können, dass ihr weiterhin innerhalb der Landeskirche sozusagen wirkt und dort wart ihr schon aktiv. Aber ihr habt dann euch entschieden, was ganz Neues außerhalb der Landeskirche zu gründen.
Das hatte aber tatsächlich noch einen anderen Grund, aber der Strittmatt war das, dass unser Vorhaben überhaupt auf solides Fundament gestellt hat, so würde ich es mal sagen.
Okay.
Wir hatten wirklich sehr missionarische Arbeit im CVJM gemacht, vor Ort, aber auch landesweit, in der Kirchengemeinde, in der evangelischen, wo wir wohnen. Es sind viele junge Menschen zum Glauben gekommen, aber durch Landesfreizeiten, die wir gemacht haben, haben wir gemerkt, die gehen jetzt an Ortschaften wieder zurück, wo keine Kirchen sind, wo die nicht weiterkommen. Und wir hatten uns echt gefragt, ist das sinnvoll, was wir machen? Die kommen zum Glauben, dann gehen sie wieder zurück in irgendwelche Ortschaften, da gibt es keine gescheiten Kirchen. Ihr Glaube wird wieder irgendwie versanden oder manche haben vielleicht Glück und finden eine Gruppe. Ist das sinnvoll, was wir da machen? Das haben wir 10 Jahre lang gemacht. Und da hat es schon war schon etwas angelegt in uns, dass wir gesagt haben, hey, das muss irgendwie anders werden. Dann haben wir Gottesdienste in anderer Form gemacht, auch bei uns, weil wir gesagt haben, hey, Orgel und Posaunenchor, es muss noch ein Pendant dazu geben. Und wir hatten so einen alten Pfarrer, der hat gesagt, oh, wenn ihr nichts machen müsst, dann dürft ihr machen. Und dann hatten wir halt ein zweites Programm gemacht mit Anspiel und allem halt mit den Leuten, die da waren. Aber weil es halt in der Kirche war, es mussten so viele Kompromisse immer gemacht werden und man musste jeden auch im Schauspiel beteiligen, ob er spielen kann oder nicht, weil die waren ja schon immer so treu da. Also wir hatten auch nicht den Mut, wirkliche Entscheidungen zu treffen. Das war so die Vorgeschichte. Und dann hat uns eine Frau vom CVJM das Buch von Bill Heibels mitgegeben in den Urlaub, Aufbruch zur Stille. Mein Mann und ich machen jedes Jahr, nehmen wir ein Buch in den Urlaub mit, das lesen wir gemeinsam. Da lese ich vor, mein Mann hört zu und wir sprechen über die Kapitel. Das ist übrigens ein toller Tipp für alle Ehepaare, dass man im Urlaub auch eine sinnvolle Zeit guten Gesprächsimpulsen verbringen kann. Nicht jeder liest sein Buch, sondern wir lesen ein Buch und können darüber sprechen. Die unterschiedlichsten Bücher haben wir schon mitgenommen und es war immer echt auch spannend, zu welchen Büchern wir kamen. Auf jeden Fall in diesem Jahr hatten wir das Aufbruch zur Stille dabei. Wir kannten Bill Heibels zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt gar nicht und haben dann, als wir vom Urlaub zurückkamen, also wir haben das Buch gelesen und wir waren so berührt. Wir haben oft geweint, während wir das gelesen haben. Und gedacht, wie schreibt denn der irgendwie da eine andere Sprache und sein Herz? Also das hat uns zutiefst bewegt. Und als wir zurückkamen, haben wir gehört, der kommt 99, war das, nach Karlsruhe, macht da einen Kongress. Und dann waren wir das erste Mal auf dem Willow Creek Kongress, hatten keine Ahnung, dass es sowas gibt. Und dort hatten wir gesehen, so muss Kirche sein. Wir haben gesehen, den Traum, den Gott schon in uns eingepflanzt hatte, so muss Kirche sein. Und gefühlt würde ich heute immer noch sagen, wir haben wie 3 Tage durchgeweint, weil wir dachten, das gibt's nicht. Genau das ist es. Und am Ende dieser Konferenz hat Bill Heibels einen Aufruf gemacht, wie es ja in vielen Konferenzen gibt, und gesagt, wer möchte aufstehen und etwas in diesem Land verändern? Und wir sind mit vielen Hunderten aufgestanden und wussten aber nicht, dass das unser Leben komplett verändern wird. Weil da wurde etwas in uns gezeugt, ein Feuer, wirklich eine Leidenschaft, dass wir wussten, so wollen wir evangelisieren. Also in uns beiden war das Evangelistische schon angelegt. Da haben wir alle Pfarrer zusammengerufen. Wir haben gesagt, ihr müsst euch das anhören. Die sind echt gekommen, auch in unser Wohnzimmer. Und wir wollten das erst innerhalb der Landeskirche machen. Aber da waren dann die Strukturen nicht da. Und um eine lange Geschichte kurz zu machen, haben wir uns gebeten, wir sollen das außerhalb der Kirche machen, wovon wir erst dachten, ja, das gibt's doch jetzt gar nicht, die schicken uns weg. Wir wollen in der Kirche etwas verändern und die sagen, das geht nicht. Wir sind nicht ausgebildet genug. Wir passen nicht in die Strukturen rein. Wir hätten 3 Jahre lang nach Freiburg gehen müssen, um ein Seminar zu besuchen. Mein Mann durfte das dann nur zu der Zeit, um das Abendmahl auszuteilen. Da dachte ich, da sind unsere Freunde und Nachbarn gestorben, bis wir da fertig ausgebildet sind, um mal irgendwie was machen zu dürfen. Da haben wir gesagt, okay, das ist nicht der Weg. Und dann haben wir mutig, hat Steffen gekündigt. Und kurz bevor er gekündigt hat, war eben unsere Ehekrise. Und da wäre jetzt der Zeitpunkt gewesen, schon alles zu zerschlagen, also dass das mit ICF gar nicht begonnen hätte. Es hätte schon aus sein können, bevor das anfängt. Was wir dann Gott sei Dank erlebt haben, ist, dass wir gereinigt wurden, neu ausgerichtet wurden auf Gott und eben auf diesem Fundament dann die Kirche beginnen konnten. Also auch da war Gottes Timing so genial. Dann, das waren Dinge, die schon seit Jahren da waren als Konflikt bei uns in der Ehe, aber die zu einem bestimmten Zeitpunkt dann hochkamen, just in time, dass es nicht zu spät war für das, was Gott eigentlich dann für uns auch vorhatte oder was wir dann auch begonnen haben mit dem ICF. Und es hängt immer, also bei ganz vielen Dingen ist es, glaube ich, so, dort, wo Gott eine Berufung spricht, hat der Feind natürlich auch das größte Interesse, dass diese Berufung nicht wahr wird. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns wirklich auf Gott auch fokussieren. Dass nicht durch unsere eigene Verletzung oder durch unser eigenes, ich bin aber im Recht, dort beleidigt zu sein oder ich will nicht mehr, ich schmeiß das alles hin, sowohl in den Ehen wie vielleicht auch in der Berufung selber, auch in einem Dienst oder in einem Beruf, dann, da aufzugeben. Und ich glaube, das ist einfach eine Strategie des Feindes auch immer wieder, dass es schon bevor es losgeht, nochmal kaputt machen kann. Hm. Aber denke immer auch Menschen und der Satan gedachten es böse, aber Gott gedacht es gut, so wie es auch über Josef heißt. Und das ist auch so ein Vers, der einfach auch in meinem Kopf ganz oft ist und auf den ich mich fokussiere da auch.
Lass mich einmal ganz kurz nachfragen, Bill Heibels, weil die Person natürlich A, sehr mit eurer Ursprungsidee verwoben ist und B, heute vielleicht für manchen der Name sehr schwierig ist. Mhm. Wie gehst du damit um? Du hast ihn schon mal als deinen persönlichen Nehemia bezeichnet. Mhm. Wie schaust du heute da drauf?
Also wir trennen quasi das, was er in uns gezeugt hat und wer er selber oder was er gelebt hat. Das ist seine Geschichte, aber deshalb spielen wir das nicht runter oder verteufeln das gar, wie das manche machen, das, was er in uns geweckt hat. Ich glaube nach wie vor, dass er eine enorme Begabung auch zum Leiten hat, sonst hätte er nicht Willow Creek so aufgebaut. Wir hatten ihn mit einem echten Herzen auch für Verlorene erlebt. Das hat er in uns gezeugt. Und wir nehmen das, was wir von ihm dort erlebt haben, als Schatz, verurteilen aber natürlich auch das, was er oder was dann zum Vorschein gekommen ist und sagen, das ist etwas, wofür er gerade stehen muss, wo er Konsequenzen in seinem Leben ja auch jetzt erleben muss. Aber für uns heißt es, wir nehmen das, was er in uns angefacht hat, wie gesagt, als ein Schatz, aber auch eine Warnung dessen, klug zu sein, wie wir unsere Leiterschaft leben. Mhm. Weil so viele geistliche Leiter fallen links und rechts und das macht uns, aber wir sind jetzt ja auch nicht mehr die Jüngsten, aber trotzdem auch Not, dass wir denken, ja, gibt es denn noch Vorbilder? Droht uns das auch irgendwann und dann bist blind oder was um dich rum und kriegst es gar nicht mit? Und deswegen haben wir auch ein sehr starkes Leitungsteam um uns herum, das ein sehr starkes Feedback-Team ist, dass wir zum Beispiel auch nicht so Gefahr laufen, hoffentlich nicht Gefahr laufen, irgendwie, dass Dinge so schräg werden bei uns im ICF, dass es irgendwann mal kippen könnte. Also wir haben schon sehr, sehr gute Leute um uns herum, die uns sehr früh ein Feedback geben würden. Mhm.
Die ersten 5 Jahre seit der Gründung, da hast du parallel noch als Lehrerin gearbeitet, richtig? Mhm. Ist dir das schwer gefallen, so diesen Beamtenstatus aufzugeben und dann den Switch Vollzeit zu machen?
Einerseits ja, weil verbeamtet auf Lebzeit zu sein, das bedeutet echt was. Also da hast du Sicherheiten, die hast du sonst nirgends. Du hast eine Krankenversicherung wie niemand sonst. Ich hatte alle Privilegien, dieses, so krass ich das vielleicht anhört, aber das ist mir richtig schwer gefallen. Und ich hatte manchmal den Eindruck, das ist wie so etwas über mir, wo ich mich dann auch krampfhaft raus befreien musste, dass nicht der Staat meine Sicherheit ist, sondern wirklich mich darauf zu verlassen, Jesus ist unsere Sicherheit. Und das war schon ein Kampf, aber ich wusste natürlich, meine Berufung ist es, das zu leben, was ich jetzt mache. Aber schon wenn man eine Beurlaubung beantragt als Lehrerin, fliegt man aus der Krankenkasse raus. Mit dem hatte ich ganz ehrlich nicht gerechnet. Das war schon mal so ein Schock, obwohl ich nie groß krank war. Aber ich habe es schon genossen, wenn mir irgendwas gezwickt hat, hast du halt einen Ultraschall gekriegt oder mal eine als Sonderleistungen einfach, die ich heute selber zahlen muss und was ich natürlich auch schon damals unmöglich gefunden habe, dass so eine Zweiklassengesellschaft gibt. Klar, trotzdem habe ich es genossen, man hat solche Privilegien und ja.
Okay, ja, die zwei Seiten. Ich meine, in den ganzen Jahren bis heute ist ja auch eine Menge jetzt passiert bei ICF. Also mir geht es heute jetzt gar nicht so stark darum, ne, ICF mehr anzuschauen. Mhm. Aber ihr seid eine Kirche an 5 verschiedenen Standorten mit über 1000 Besuchern, je nachdem, ne, so vor Corona, nach, ist ja auch nochmal ein anderes Ding. Genau. Viel spannender für mich ist dann jetzt sozusagen, okay, wo wollt ihr noch hin? Also wo seht ihr euch momentan, an welchem Punkt?
Also die ganze Situation fordert uns schon auch heraus.
Du meinst jetzt Corona oder?
Corona, genau, die Umstände. Wie entwickelt sich da alles auch mit der Digitalisierung? Wir hatten ja jetzt wirklich gelernt, Kurse so zu machen, digital zu streamen in die Standorte. Und wir haben aber auch gemerkt, einen Standort aufzubauen braucht sehr, sehr viel Geld und Manpower. Und was wir im Moment am Überlegen sind, wir im ICF Movement gibt es so dieses Microchurch-Konzept oder Communities. Das heißt, Menschen treffen sich in Wohnzimmern oder in kleinen Ortschaften, versammeln sich da zusammen und schauen einfach den Stream. Und durch die 2 Jahre ist so nochmal eine Sicht entstanden. Könnte es sein, dass Gott so nochmal Reich Gottes eben bauen möchte, dass wieder kleinere Gemeinschaften zusammen sind, die sich auch kennen, nicht nur in der großen Kirche, wo du anonymer sitzt, sondern du bist wirklich mehr verbunden. Aber man muss nicht in jeder Gemeinschaft gleich einen Pastor anstellen, ein Worship-Team haben, alle Dienste irgendwie anbieten können, sondern das sind Gemeinschaften zusammen, die sich umeinander kümmern. Und zum anderen können die von einer größeren Kirche sozusagen den Support haben. Wir haben vor ein paar Jahren, hat Steffen mal eine Prophetie von einem bekommen, der hat gesagt, ihr werdet 70 Kirchen gründen. Dann haben wir gesagt, 70 Kirchen, ja, da müssen wir aber arg alt werden in dem Tempo, wo wir gründen. Und haben so echt geschmunzelt. Und jetzt so die letzten 2 Jahre denken wir, aha, vielleicht sind solche kleine Gemeinschaften. Also was wir uns zutiefst wünschen, ist, dass Kirchen gesund werden oder sind, entstehen. Mhm. Gesunde Kirchen, authentische Kirchen, die wirklich Salz und Licht sind. Dass wir die Landschaft da verändern, dass wir Menschen ermutigen, in ihrem Umfeld wirklich missionarisch auch zu leben und Berufung, Reich Gottes dort auszubreiten. Und Steffens Mission ist immer noch mit, dass es zu katholisch und evangelisch noch die dritte größte Freikirche auch im Land wahrgenommen wird, dass es eben mehr Menschen bald gibt, die zu einer Freikirche gehören als zu einer Landeskirche, dass wir nicht mehr als Sekte da auch abgetan werden, sondern auch in der Öffentlichkeit genannt und ernst genommen werden auch und wir einen guten Beitrag da auch für unser Land auch beitragen können, auch als Freikirchen. Mhm. Also da wird so viel Gutes getan. Und wenn aber öffentlich, politisch mal eine Meinung gefragt ist, dann ist es nur von evangelischer oder katholischer Seite. Ein Freikirchenpastor war noch nie in einer Talkshow gesessen oder ganz selten mal. Oder wird bei politischen Themen gefragt oder wenn wo die Kirche dann agieren sollte. Mhm. Also so.
Wow, ja, spannend. Ich sehe auch da viel in Bewegung, viele gute Gedanken und Veränderungen, die du und dein Mann zusammen mit eurem Kernteam eben auch habt und entwickelt. Ich frage mich auch immer wieder, so wie ist das, wenn man zusammen als Ehepaar so dient oder in dieser Berufung steht und zusammen beruflich unterwegs ist. Schafft ihr das, Berufliches und Privates zu trennen? Müsst ihr das überhaupt nicht oder wie habt ihr da für euch einen Weg gefunden?
Ja, das ist auch nach so vielen Jahren immer wieder auch eine Herausforderung. Wie leben wir das? Es ist schon so, vom Augenaufschlag bis zum Augenzuschlagen. Abends geht's um die Kirche, geht's um das, was wir tun. Ich glaube, da geht's einer Unternehmerfamilie wahrscheinlich nicht anders, wenn beide immer Unternehmen sind. Man macht sich halt ständig Gedanken, was müsste man machen, was müsste man verbessern, welche Person hat wieder welche Not und Leid und wie kann man da begegnen. Wir versuchen, den Montag frei zu halten uns, dass der Privatzeit ist. Unsere Tiere helfen uns dabei wirklich auch. Jetzt
ihr habt noch einen Hund und eine Katze, richtig?
2 große deutsche Doggen haben wir noch. Okay. Und einen Perserkater, genau. Der gehört noch mit dazu. Und die helfen uns tatsächlich da auch einen anderen Blick zu haben. Da verbringen wir dann viel Zeit mit denen auch. Das ist unsere Familie, wir haben ja keine Kinder. Und bemühen uns, sagen wir mal, dass wir nicht den ganzen Tag dann über Kirche reden, sondern eben auch private Themen. Aber das ist schon spannend, dass wir uns manchmal fragen, haben wir eigentlich noch private Themen außer die Kirche, weil wir ja quasi auch unser ganzes Leben da drin verbringen. Aber wir gehören eben auch noch ein Stück zu dieser Babyboomer-Generation, die nicht so viel immer wieder gefragt hat, nach wo ist unsere Freizeit, sondern Beruf und Berufung eben sehr eng auch miteinander ist. Und trotzdem muss man gucken, dass man gesund lebt, weil wir auch gesagt haben, sonst will uns ja auch niemand nachfolgen, wenn wir jetzt nur schaffen. Das will ja auch kein Mensch und die heutige Generation sowieso auch nicht. Da muss man immer was gegensteuern, sagen wir mal. Von alleine wird es da nicht frei und andere Themen, sagen wir mal so. Aber wir sind es gewohnt, über viele Jahre zusammen zu leiten, sind jetzt aber auch am Punkt, wo wir sagen, wir brauchen jetzt einen Coach. Wie wir bisher die Kirche zusammen geleitet haben, kommen wir an Grenzen, weil wir da uns auch zu sehr manchmal aufreiben. Wir haben keine gute Struktur da gebaut um uns rum, dass wir klar hätten, was ist Steffens Verantwortungsbereich, was ist mein Verantwortungsbereich. Und wir können nicht mehr alles zusammen machen. Aber wenn der andere im eigenen immer rumfuscht, das geht auch nicht, das ist auch nervig. Und da müssen wir jetzt eine gute Struktur finden. Sind wir gerade auch in einem Coaching-Prozess.
Ja, okay, spannend, ja. Ich versuche mal von dem Thema Kirche, Gemeinde wegzukommen. Und zwar, du hast eben angesprochen, dass ihr keine Kinder habt. Mhm. Du hast mal gesagt, Gott hat dir das Wort aus Jesaja 54 gegeben, freue dich, du Unfruchtbare. Also ich habe jetzt verstanden, ihr könnt keine Kinder kriegen. Oder wie, also wenn ich so offen nachfragen
ja,
darf.
Ja, darfst du. Wir haben uns tatsächlich untersuchen lassen, also ich bin jetzt über 50, jetzt ist das Thema Kinder eh vorbei, aber ich war da kerngesund. Bei meinem Mann war es so, dass man, ja, nicht unmöglich, also es war nicht so, dass es nicht möglich gewesen wäre, Kinder zu haben.
Okay.
Aber dieses Wort hat mich tatsächlich so getroffen, dass ich wusste, das ist eine Berufung. Das ist nicht etwas...
Du wusstest dann, hey, ich werde jetzt einfach keine leiblichen Kinder mehr bekommen.
Und zwar wirklich, wir waren im Urlaub wieder und ich habe Geburtstag immer in den Sommerferien und wir waren da gerade wieder im Urlaub. Ich hatte Gott eigentlich um ein Wort gebeten, gib mir ein Wort für dieses Jahr, das mich so durchträgt. Und dann habe ich gesagt, ich schlage meine Bibel auf und sprich doch zu mir. Und dann war eben dieses Wort aus Jesaja 54 und das heißt ja, freue dich, dass du nicht geboren hast, aber du wirst dich ausbreiten zur Rechten und zur Linken und deine Nachkommen werden Völker beerben und verwüstete Städte neu bewohnen. Und damals hatten wir noch keine Kirche, aber ich wusste in dem Augenblick, als ich das las, Gott hatte hier zu mir gesprochen, wir werden nie Kinder haben. Und das kann man nicht erklären und ich weiß, viele junge Frauen haben da auch Angst, wenn ich das erzähle. Oh, wird es jetzt auch mein Schicksal sein, weil es so viele Fehlgeburten gibt und so weiter. Und da möchte ich ganz klar sagen, ich glaube, also das wirklich zu 99% trifft das nicht auf die Normalbevölkerung, sagen wir mal, zu, dass man Angst haben müsste, dass Gott jetzt sowas fordert.
Das heißt, man kann umgekehrt, kann man schon darauf vertrauen, dass das gut gehen darf.
Genau, so. Genau. Oder dass man ja heute auch etwas tun kann und dass das nicht Gottes Absicht ist für viele Frauen so zu leben. Aber ich kenne tatsächlich ein paar Frauen auch, die Leiterinnen jetzt von auch Einrichtungen, Werken geworden sind, die mir genau dasselbe gesagt haben, dass sie diese Berufung von Gott bekommen haben und es wussten, das ist von Gott diese Berufung und auch nicht daran gelitten haben. Das möchte ich als Nachsatz sagen.
Hattest du vorher daran gelitten?
Nee.
Okay.
Also es war nie so, dass ich gesagt habe, der Kinderwunsch, das ist meine Vorstellung von Leben. Mhm. Aber natürlich sind wir ganz selbstverständlich davon ausgegangen, wir werden Kinder haben. Also wir haben uns am Anfang der Ehe schon immer überlegt, wer bleibt wie zu Hause, wir machen das in der Kleinkindphase, wir machen das in der Schulphase, wir machen das in der Teenagerphase. Wir hatten auch für alle Phasen schon durchdiskutiert, wie das mal werden wird. Also mit dem haben wir schon gelebt, hatten uns aber 7 Jahre Zeit gelassen und haben dann gesagt, jetzt hören wir mit Verhütung auf, jetzt wollen wir offen sein. Das war, ich weiß genau, ich hatte im Januar aufgehört, im Jahr 2000, und habe dann im August, wo ich Geburtstag habe, gesagt, okay Gott, oder da wollten wir jetzt schwanger werden. Dann war ich erst erstaunt, wir werden ja gar nicht gleich schwanger. Also ich dachte, jetzt wird man dann gleich schwanger. Und dann im August, also 8 Monate später, war dann dieses Wort und ich wusste es einfach, das ist von Gott. Wir hatten dann auch nie wieder verhütet, weil Leute haben mich gefragt, ja, wie kannst du das dann wissen? Ich gesagt, wenn es Gott war, wird es so werden. War es nicht Gott, war es mein eigenes Hören, dann tun wir nichts dagegen, dass ich nicht schwanger werde. Und niemand hat mir das geglaubt, dass das von Gott ist. Jeden Christen, auch Ältere, die ich gefragt habe, hatte ich natürlich nachgefragt, glaubst du, dass das von Gott ist? Und alle haben gesagt, nein. Aber ich wusste es und ich wusste es, wenn es von Gott ist, wird es so werden. Und dieses freue dich, das dachte ich, wenn Gott sagt, freue dich, dann kann ich mich freuen und dann verlasse ich mich drauf, das hatte ich auch immer gebetet, dass ich nicht eines Tages so stark darunter leide und es bedauern werde, dass wir keine Kinder haben. Aber ich habe Gott auch gesagt, ich bin auch eine Mutter. Das ist für mich außer Frage. Aber ich bin nicht eine Mutter für leibliche Kinder. Und wir hatten auch uns gegen Adoption auch entschieden, das war auch mal eine Frage auch noch, oder eben wir haben uns dann untersuchen lassen, da wäre es möglich gewesen, aber wir haben gesagt, auch ein Eingriff kommt für uns nicht in Frage und eine Adoption kommt für uns nicht in Frage. Aber ich weiß, ich bin geistliche Mutter von vielen und ich habe gesagt, ich brauche aber auch etwas zum Betütteln und es sind meine Tiere. Und die muss ich füttern, für die kaufe ich ein Deckchen und die werden gehegt und gepflegt und da lebe ich so etwas, bitte werden wir vielleicht grinsen, aber das ist doch etwas, wo ich sage, das glaube ich zutiefst, dass es in einer Frau steckt. Und das kann ich aber auch als eine Frau ohne Kinder so ausleben, ohne dass ich jetzt tief traurig bin. Natürlich ist manchmal so, wenn ich so kleine Kinder auch sehe, denke ich, wow, wie hätte wohl ein Kind ausgesehen, das wir gehabt hätten. Mein Zahnarzt hat immer gesagt, Sibylle, ihr müsst unbedingt Kinder haben. Die werden bestimmt hübsch. Und er hat gesagt, aber unsere Berufung ist, keine Kinder zu haben. Und das konnte er immer gar nicht verstehen. Der hat mich jahrelang, während ich den Mund auf hatte und nichts reden konnte, hat der mich immer bequatscht, ich soll doch was machen. Und ich wusste aber, nee, das ist nicht unser Weg. Ja, und deswegen, also ich sage vielen jungen Frauen auch immer wieder, lebt die Phase, die jetzt gerade dran ist. Und auch als kinderloses Paar und als kinderlose Frau kann man glücklich werden, eine Berufung finden und die leben und sich nicht auch als minderwertige Frau vorkommen müssen. Ich bin wirklich mit, ich glaube, 0,0 anders fühle ich mich als Frau und Mutter. Das ist auch Identität und die nicht ein leibliches Kind nur ausmacht, sondern mit welcher Einstellung ich in dieser Welt mein Umfeld auch wahrnehme. Und das ist ja ein Grund auch mit Sicherheit, dass die Kinder- und Jugendarche entstanden ist.
Wollte ich nachfragen, ja, ich wartete schon darauf, ganz genau. Hast sie gegründet, ne? Den Verein, wo ihr Kinder begleitet, die in emotionaler oder finanzieller Not aufwachsen.
Genau. Und es ist mit Sicherheit etwas, das auch daraus entstanden ist, dass ich gesagt habe, ich habe eben Kapazitäten, etwas hervorzubringen, wo Kindern geholfen wird, wo die Mütter und Väter eben sich nicht so drum kümmern können. Aber ich mit meinem Begabungsprofil und mit der Zeit und den Ressourcen, die wir haben, kann für diese Kinder ein, wie wir es dann genannt haben, ein House of Hope, ein Haus der Hoffnung bauen, wo sie ein Stück Heimat, wie das halt möglich ist, in einer Nachmittagseinrichtung erleben können.
Sag mal kurz ein paar Takte dazu. Also es ist ja ein großes Team mittlerweile, das sich dort engagiert hat. Wie viele seid ihr und was macht ihr da jetzt so ganz praktisch mit den Kindern?
Also wir sind mittlerweile, glaube ich, 40 Leute, die auf unserer Payroll sind, also die wir zahlen. Da sind aber auch die FSJ-Stellen dabei und die Küchenkräfte und so weiter. Wir haben eine Einrichtung, die wir heute, dieses Jahr das 10-jährige Jubiläum feiern, in Karlsruhe mit knapp 30 Kindern, 3 Vollzeitpädagogen, aber allerdings zu 80%. Wir sind eine Einrichtung, die nur auf Spendengelder ist, nichts Staatliches. Dadurch können wir auch ein Stück ein Alleinstellungsmerkmal leben. Wir haben keine Vorgaben von der Stadt, dafür auch keine finanzielle Unterstützung.
Okay, wow.
Aber wir können ein christliches Profil da reingeben, haben vor allem muslimische Kinder, die da sind, deren Eltern wissen, dass sie in einer christlichen Einrichtung sind und die nicht abgeschreckt sind, dass das so ist. Mhm. Allerdings missionieren wir da auch nicht. Das ist die Verlässlichkeit, die wir auch den Schulen so gegenüber als Partner gewähren, weil die meisten Kinder werden von der Schule uns vermittelt. Mhm. Und wir haben eine Einrichtung jetzt in Bretten seit 2 oder 2,5 Jahren und da sind 14 Kinder. Und aber auch mittlerweile 3 Pädagogen angestellt. Nicht alle zu 80%. Und das ist schon auch eine Aufgabe nebenher noch, da die Konzeption immer im Auge zu behalten. Wie gehen wir voran? Ich bin mittlerweile nicht mehr quasi in der Einrichtung bei den Kindern. Das habe ich am Anfang gemacht. Sondern meine Aufgabe ist eher die Anstellungen und nach den Finanzen zu schauen und dass die Arche auch die Arche ist, wie wir sie gegründet haben, was sie sein soll und ja, jetzt was vielleicht auch an Weiterentwicklung sein muss, diesen Prozess begleite ich mit.
Mhm. Spannend. Ich hätte einige weitere, vielleicht ein andermal, ja, also mit Blick auf die Uhr einfach. Ich komme zur letzten Frage und dann habe ich 3 schnelle Schlussfragen noch.
Okay.
Also, und zwar hast du gesagt, ich habe einen Hunger danach, ein außergewöhnliches Leben zu leben. Ich habe mich gefragt, warum will Sibylle Beck ein außergewöhnliches Leben leben?
Weil ich glaube, dass Gott, jeder, der Christ ist, kann ein außergewöhnliches Leben leben, das nicht nur in unseren menschlichen Möglichkeiten begründet ist, sondern auch in göttlichen, in übernatürlichen Möglichkeiten. Ich habe heute einige erzählt davon und ich liebe dieses Leben, das Gott mir schenkt, dass ich leben kann, dass ich leben darf, ausfüllen darf und eben nicht nur auf meine menschlichen Ressourcen da angewiesen bin, sondern immer wieder mit der Kraft Gottes rechnen darf, mit seinen Ressourcen, mit seinen Möglichkeiten in allem, was mein Leben ausmacht.
3 schnelle Fragen zum Schluss, geborgt von Samuel Rösch und zum ersten Podcast-Gast. Was ist dir wichtig in deinem Leben?
Dass Menschen Jesus kennenlernen.
Worauf kommt es an?
Eine gute Beziehung zu Gott und den Menschen leben.
Was ist dir wirklich, wirklich wertvoll?
Mein Pferd.
Ich habe nichts anderes erwartet. Wunderbar. Sibylle Beck, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke dir.
Danke auch. War schön, hier zu sein.
Das war die 2. Folge von Idealisten in diesem Jahr. Und für mich war es insofern ein faszinierendes Gespräch, weil ich es nur wenige Tage nach dem Interview mit Nata aufgenommen habe. Und irgendwie stellt es für mich eine spannende Ergänzung dar. Wie seht ihr das? Schreibt mir doch eine E-Mail an podcast@idealisten.net. Und natürlich freue ich mich auch, wenn ihr diesen Podcast abonniert, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zur nächsten Folge könnt ihr mal beim Instagram-Kanal mein.idea vorbeischauen oder beim Telegram-Kanal Idea heute. Das alles und noch viel mehr findet ihr auch auf idea.de, der Webseite der evangelischen Nachrichtenagentur Idea. Wie immer bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin, euer Daniel.